Na, David?
Machen wir heute die ASMR-Folge?
Oh, die ASMR?
Aber, nee, ASMR, wir sind in Deutschland, Robert. Deswegen werde ich auch David ausgesprochen.
ASMR, David. Okay. Geht's dir gut?
Gut.
Ja? Gut, gut?
Gut, gut.
Irgendwie findet die CinemaCon statt in Las Vegas. Ein Tag ist rum, 3 Tage sind noch. Hast gestern gehört, einer der Sony-Alteingesessenen, wie er eröffnet hat und gesagt hat, die Pandemie hat 3 Jahre lang auf euer Geschäft gepisst.
Nee,
zu den ganzen Kinomitarbeitern und meinte auch, und Sony, wir sind die Einzigen, die daran festgehalten haben, unsere Filme ins Kino zu bringen.
Das ist wohl wahr.
Und er meinte dann auch, und wissen Sie, jetzt wird immer erzählt, es gibt keine Filmstars mehr. Ich hoffe, dass meine Konkurrenten alle daran glauben, denn ich weiß, es gibt noch Filmstars. Das Problem ist nur, keine Streaming-Plattform macht Filmstars, sondern nur große, globale, erfolgreiche Hits.
Und das fand ich irgendwie. Dann soll er mir mal einen Star nennen.
Er hat gesagt, Denzel Washington ist so einer und hat dann Equalizer 3
produziert. Völliger Unsinn.
Auf jeden Fall.
Dann wären ja so viele Sachen, die er gemacht hat. Selbst Equalizer ist ein moderater Hit. Aber jetzt kein.
Das ist kein John Wick letztendlich, ne? Weil so der Versuch quasi im so gleich auf mit John Wick mal gestartet. Ja. Und was mir auch noch gestern gerade so im Durchgehen mal der News auf, hier ich gleich zu meinem Trivia komme, ist Rust wird weitergedreht, ne? Die Dreharbeiten zu Rust wurden jetzt fortgesetzt, weil die Anklage wegen fahrlässiger Tötung gegen
Alec Baldwin fallen gelassen wurde, aber sie ist ja nicht richtig fallen gelassen worden.
Vorerst.
Die Ermittlungen gehen weiter. So richtig klar ist mir auch nicht, wie das eine möglich ist und das andere dann doch trotzdem noch wie weiter ermittelt werden kann, aber es hieß irgendwie in einem Artikel, den ich gelesen hatte, dass wohl nochmal neue Anschuldigungen jetzt dazu kamen und daraufhin jetzt die Ermittlung nochmal neu aufgenommen wird und es könnte sogar im schlechtesten Fall sogar noch schlechter ausgehen für Alec Baldwin dadurch.
Mal sehen, aber auf jeden Fall, ja, kriege ich jetzt aber auch ein Signal, ne, wenn so ein Gericht jetzt erstmal fallen lässt, in welche Richtung das tendieren könnte. Ich würde aber sagen, Rust geht weiter.
Aber geht es wirklich weiter?
In den Dreharbeiten, ja, die Dreharbeiten haben sie wieder aufgenommen.
Aber wie geschmacklos ist das denn? Also, weil das ist ja nun kein Film, der...
Ich weiß nicht, wer das am Ende entscheidet und wenn das nachher irgendwelche eiskalten Geldgeber sind, die...
Vertragliche
Sachen. Was willst du denn machen? Also was willst du machen?
Naja, aus einem Vertrag kommst du ja in der Regel durch besondere Umstände heraus und ich finde für einen
aber was ist denn das? Das ist ja ein Unfall, das ist ja keine höhere, ist ja keine höhere Gewalt oder so. Das ist ja ein Unfall am Set,
ja,
für den es Versicherungsmodalitäten wahrscheinlich gibt, die für dieses Pausieren einspringen an Geldern.
Ja, aber wenn Alec Baldwin am Set quasi, dafür wird er ja, steht er ja vor Gericht, weil er angeblich die Sicherheitsvorkehrungen missachtet haben soll und sich aktiv dagegen gestellt haben soll. Und das ist zum Beispiel ein Fall, da wird man aus Verträgen entlassen. Ja, deswegen.
Ich sag ja nur, geschmacklos, sicherlich.
Ja.
Aber das ist auch so eine perfide kleine Nebengeschichte, dass die Dreharbeiten gerade wieder aufgenommen werden. Heftig. Zu Rust.
Ich bin gespannt, also den Film im Kino zu sehen, ist dann bestimmt auch nochmal ein ganz spezielles...
Ich meine, das ist jetzt nicht der erste Film, bei dem jemand am Set zu Tode gekommen ist. Ne?
Nee.
Es ist ja viele Geschichten. Das könnten wir eigentlich auch mal machen, wenn es nicht zu geschmacklos ist. Fällt mir gerade ein. So Filme, bei denen ja letztendlich meist Stuntmen ums Leben gekommen sind.
Ich hatte so eine...
In der Mission Impossible-Reihe ist es einer ja gewesen, glaube ich.
Das,
ne?
Das weiß ich gar nicht. Ich hatte in einem Movie-Trivia vor einem halben Jahr oder so, oder vor einem Jahr hatte ich dazu was gemacht, weil ich über genau Rust gesprochen hatte und dann kam ich auf den Fall von Rick Morrow. Das ist am Set vom The Twilight Zone Film gewesen.
Mhm.
Und zwar in dem Segment, das hatte John Landis gedreht. John Landis war gerade riesen erfolgreich gewesen mit American Werewolf, genau so hieß er. Und hat ja dann das Moonwalker-Video für Michael Jackson gedreht und dann hatten ihn...
Ach, das war dein Michael Jackson-Special-Video auch unter anderem?
Nee. Das war das Movie-Trivia. Und da ging es dann halt darum... Das war auch, hatte ich glaube ich in einer Episode besprochen, wo war denn das nochmal? Ich glaube bei Ghostbusters, ach nee, bei Beverly Hills Cop, bei diese Netflix-Serie, The Movies That Made Us.
Ah, ja.
Und da gab es eine Folge über Beverly Hills Cop und ich glaube Beverly Hills Cop wurde nämlich auch von John Landis gemacht. Und darin wird erzählt, dass er in Hollywood über Jahre Gift gewesen ist, weil er keine Anstellung mehr bekommen hat. Denn nach diesem Twilight Zone-Unfall, bei dem Vic Morrow, der Hauptdarsteller, und 2 vietnamesische Kinder von einem...
Ach, das ist die Helikoptergeschichte, ne? Das ist die
Helikoptergeschichte,
ne?
Genau. Ja. Der Helikopter ist abgestürzt, durch die Rotorblätter wurde dem Hauptdarsteller der Kopf abgetrennt und die Kinder wurden zerquetscht. Und John Landis, der hat alle Sicherheitsvorkehrungen missachtet und hat dem Helikopterpiloten, der das nicht durfte, sogar Geld zugesteckt, damit der extra tief fliegt. Und dann hat der die Kontrolle verloren und dabei sind 3 Menschen gestorben. Das ist zum Beispiel einer dieser Fälle am Triple X-Set, ist Das auch, finde ich auch ein bisschen krass. Da gibt es einen Stunt, da fliegt ein Paraglider unter einer Brücke durch und soll sich eigentlich losmachen, damit er über der Brücke durchfliegt. Es gelingt ihm aber nicht, dem Stuntman, deswegen prallt er an die an diese Brücke und zerschellt quasi. Und sie haben den Stunt aber drin gelassen, schneiden aber dann in dem Moment weg, bevor er aufprallt auf die Wand, um den Stuntman zu ehren. Und da denke ich auch so, ah, ich weiß nicht. Also wenn ich die Familie wäre, dieses Stuntman und dann...
Ja, es ist so ein... Ich verstehe voll, worauf du hinaus willst. Ja. Ne? Jetzt abstrahiere ich mal. Filme sind natürlich ein emotionales Produkt. Ich will jetzt gar nicht kalt wirken, aber es klingt vielleicht ein bisschen kühl. Wir wollen ja in Deutschland 400.000 neue Wohnungen jedes Jahr bauen, was wir nicht schaffen, aus verschiedenen Gründen. Aber wenn du ein Haus baust, ist in der Versicherung quasi auch eine Todesrate drin. Ne? Pro Gebäudebau oder so und so viel Meter, die du fährst, jetzt in der Höhe, sterben so und so viele Menschen im Schnitt aufgrund von Arbeitsunfällen mit schweren Maschinen und so weiter. Und dann hast du das ja natürlich fertig gebaut. Trotzdem leben dann da Menschen drin, genießen ihr Leben, gründen Familie. Da prallen ja auch so eigentlich sehr traurige Schicksale und letztendlich Menschen, die wissen, dass sie mit ihrem Beruf eine Gefahr eingehen, trotz aller Sicherheitsvorkehrungen, dann auf das, was nachher damit gemacht wird. Deswegen
Dein Laptop, der gerade vor dir steht, ist ein perfider Blick drauf. Ist von kleinen Kinderhänden in Siliziumminen. Die haben da für dich dieses Ding
Silizium
quasi.
Silizium oder meinst du Lithium?
Silizium.
Das ist das weibliche Lithium.
Genau. Was ist denn eigentlich ein Trivia?
Das ist
so
ein Trivia. Ich versuche es lange drum herum zu kommen.
Was hat ChatGPT dir ausgeworfen?
Ich habe mit ChatGPT wirklich eine Viertelstunde gechattet und dann habe ich fast alle Fakten gefact-checkt, um festzustellen, dass zwei Drittel davon falsch ist, was ChatGPT mir erzählt hat. Und habe dann völlig verwirrt. Also, meine Einleitung, David, ja. Ich bin heute ein bisschen aufgeregt, weil ich gucke halt nochmal The Whale, das ist Premiere in Berlin und Brendan Fraser ist ein hochemotionaler Film, der ja viel mit Ängsten zu tun hat und mit Projektion. Genauso wie in der Serie Beef, über die wir heute unter anderem reden. Und wir haben letztes Mal sehr emotional die Folge geendet und dann dachte ich, das fand ich ja sehr berührend, dass ich bei der Recherche rund um Chris Evans, weil wir
Wer hatte das erste Mal Gefühle?
über Ghost.
Robert Hofmann. Mein erster
Ansatz war übrigens, ich habe geguckt, wer die erste Filmkritik aller Zeiten geschrieben hat. Aber da findest du so viele Quellen. Einer der Lumière-Brüder 1895 hat wohl die erste über seinen eigenen Film geschrieben. Aber naja, worauf ich jetzt hinaus will, ist David, dann habe ich ein bisschen zu Chris Evans mal gelesen und ich finde ihn...
Die Frage wäre, wer hat die beste geschrieben? Und da würde dein Name doch plötzlich schon wieder ins Spiel kommen.
Wir haben letztes Mal wieder Leute geschrieben, ich soll dich beim Trivia erzählen, nicht so unterbrechen. Yeah. Ich freue mich schon, du darfst das, ich darf das nicht. Auf jeden Fall jetzt mal. Mhm. Ich komme gar nicht in die Gefühlslage, in die ich dich hier kriegen wollte. Jetzt werde ich eiskalt erzählen. Chris Evans, weil wir auch über Ghosted reden werden, der übrigens Christopher Robert Evans heißt, damit du es mal gehört hast. Und der ist in Boston geboren. Weißt du, in welchem US-Bundesstaat Boston liegt?
In Hofmann.
Komm, schaffst du, David, wenn du genau überlegst, schaffst du es zu wissen, aber nicht auszusprechen. Massachusetts.
Ich wollte gerade Massachusetts sagen, aber dann ist es mir nicht gelungen.
Und der ist ja eigentlich ein ganz lieber Typ. Ne? Der hat zum Beispiel einen Hund adoptiert am Set von Begabt oder Gifted, wie der im Original heißt, den er bis heute hat, Dodger, mit dem er mal ganz viele Fotos macht. Aber die meisten kennen Chris Evans wahrscheinlich nicht unbedingt so von seinen Filmen wie Snowpiercer oder eben Gifted, sondern als Captain America. Mhm. Und als der das Angebot bekommen hat, 6 Filme zu unterschreiben für Marvel, war der an einem Punkt, wo er A, nicht so besonders gute Erfahrungen mit Marvel gemacht hatte, weil er war ja in die Fantastischen 4, Johnny the Flame, The Human Torch, die menschliche Fackel. Und die Filme sind ja nicht besonders gut so in der Presse weltweit angenommen worden. Aber der hatte auch rund um die Zeit, hat er schon in der Jugend gehabt, aber da am meisten Panikattacken. Der hatte regelmäßig Panikattacken und auch Angststörungen und der hatte regelrecht große Angst, diese Rolle anzunehmen und hat auch viele Castings abgelehnt und hat gesagt, er möchte Captain America kann nicht spielen, dass er davor große Angst hat, weil er
hätte zum einen... Hätte er mal das von Ghosted abgelehnt.
Weil zum einen, wenn er da so lange ist, dann hat er überhaupt gar keine Freiheit, dann ist er daran gebunden und er ist jemand, der halt sich nicht lange eine Sache machen will, weil er Angst hat, dass er das dann eben nicht kann und an Sets wohl auch regelmäßig Panik hat und auf der anderen Seite haben ihn dann Freunde und Verwandte überzeugt, dann dahin zu gehen und diese Rolle später anzunehmen und das interessant fand ich auch, dass Chris Hemsworth das Gleiche durchgemacht hat und die beiden sich quasi in ihrer Angst auf zusammengesetzt haben, weil die zu einer gleichen Zeit in der Marvel-Ära richtig bekannt geworden
sind. Panikattacken bezogen wirklich nur auf dieses oder Imposter-Syndrom-ähnliche oder alles Mögliche?
Naja, Angststörung ist ja oft relativ diffus, ne?
Und es gibt ja schon so Triggerpunkte, die das dann immer wieder auslösen. Es kann ja sein, dass es wirklich nur mit dem Beruf zu tun hatte oder dass er einfach, ob er jetzt zu Hause sitzt oder am Set sitzt und ängstlich ist.
Ich glaube schon, dass er nicht gut spielen kann, okay, ne? Obwohl er diese Bindung zum Theater auf der einen Seite hat und das Schauspiel interessant findet. Er liebt anscheinend auch total Indie-Filme, die er nie selbst gemacht hat. Er hat mal ein Regiedebüt gemacht, 2014, Before You Were Gone, glaube ich, ist genau Before We Go. Aber der liebt eigentlich solche Filme und komischerweise findet man ihn aber trotzdem in diesen Blockbustern oder in diesen großen Filmen dann wieder. Was ich aber auf jeden Fall interessant fand, ist, dass der eben riesengroße unter Angst- und Panikstörungen immer wieder litt und eigentlich diese Rolle nie wollte und deswegen auch gezielt nach seinen inzwischen 11 Filmen, also nachdem seine Zeit quasi rum war, für die Filme, die er gesigned hat, neben den Cameos, ja rausgegangen ist. Ne? Marvel hätte ihn ja so wie Chris Hemsworth weiter behalten können. Ne? Thor ist ja immer noch eine Reihe, die Geld verdient. Und er hat gesagt, nee, ich will da raus. Also ich möchte derjenige sein, dass man der rausgeht, bevor man rausgeworfen wird. Und das kann ich verstehen, weil das triggert dann auch krass nochmal so diese Angstmomente, dass du dann sagst, eigentlich auf so einem Peak von Endgame, so ich gehe jetzt. Ne? Du bist ja kein toter Charakter gewesen. Den lässt man ja auch über diese Zeitschleife und dem Altsein und das Schild weitergeben gehen. Und er hätte noch lange mit an Bord sein können, aber das fand ich ganz interessant, weil ich finde ihn eigentlich nicht so sympathisch, leider muss ich zugeben, aber das, und er setzt sich dafür auch ein. Ne?
Warum?
Als ich ihn so bei Gray Man gesehen habe, ich finde, er hat so eine sehr charmante Art, so zu, wenn er so auftritt und zu lächeln und immer so dieser coole Guy, aber ich wünschte mir, der wäre irgendwie ein bisschen greifbarer, nahbarer.
Das ist ganz witzig, dass du das sagst.
Der wirkt so, aber auch nicht kalt, der wirkt so, wie soll ich das sagen, so unanwesend habe ich den irgendwie so das Gefühl in der Welt.
Ist ganz witzig, dass du das sagst, weil ich gerade eigentlich fast dasselbe erzählen wollte, weil Caroline meine Frau war ja jetzt mit deiner Frau zusammen im Jahresabschluss-Podcast und da wetterte die ja auch gegen Chris Evans in der Folge, weil er auch bei der Premiere von The Gray Man ihr besonders aufgefallen ist. Und wir hatten diese Premiere, der eine Tag war Gray Man und der nächste war Bullet Train. Und nach Bullet Train ist sie nur noch am Schwärmen von Aaron Taylor Johnson, der da einen der beiden Zwillinge im Film spielt, diese Auftragskiller. Ich finde ihn auch fantastisch, aber jetzt kann ich den nicht mehr gern haben, weil meine Frau auf den Typen steht. So.
Meinst du das ernst?
Ja.
Echt? Darf die keinen Crush auf jemanden haben?
Natürlich darf sie einen Crush auf jemanden haben.
Deswegen habe ich extra gefragt, ob du das jetzt ernst meinst.
Nein, aber ich merke schon, dass ich Aaron Taylor Johnson mit anderen Augen sehe.
Mit einer gesunden Ei versucht.
Es geht ins Toxische, möchte ich sagen. aber sie schwärmte von dem einen und Chris Evans fand sie wie du, und du hast es ja gerade auch explizit erwähnt, doof. Auf der Premiere. Und ich meinte
doof,
zu ihr.
Nee, doof weiß ich gar nicht.
Lass es mich kurz erklären, weil doof sagte sie auch nicht, aber sie hatte was Ähnliches genannt. Sie meinte, Aaron Taylor Johnson fand sie total lässig. Und ich habe dann zurück überlegt und dachte so, die sind doch aber beide ungefähr ähnlich aufgetreten, weil auch Chris Evans kam rein und spaßte rum, hat so mit Fans herumgespielt. Aber das, was du gerade auch mit greifbar meintest, das sagte sie so ähnlich. Sie hatte bei ihm das Gefühl, dass es fake war. Und das würde sehr gut eigentlich auch zu dieser Persona passen, die du gerade beschrieben hast. Jemand, der eigentlich nicht in der Öffentlichkeit stehen will, es aber tun muss, weil es Teil des Jobs ist. Und er ist scheinbar so ein anderer Mensch, wie er damit umgeht. Ein Joaquin Phoenix zum Beispiel, der lebt ja seine Social Anxieties quasi in der Öffentlichkeit aus und hat in der Regel keine Lust, in Interviews irgendwie generell überhaupt aufzutreten. Und Chris Evans zwingt sich da rein und wirkt dadurch halt fake. Aber ich muss sagen, das ist mit mir, ich finde ihn als Schauspieler halt nicht wirklich gut, aber auf rein persönlicher Ebene habe ich keinen schlechtes Gefühl bei dem, weil ich denke, ja, der stellt sich halt nicht dabei besonders gut an, zu verstecken oder das richtig zu, also diese Ängste zu verstecken, und er wirkt dadurch halt so ein bisschen aufgesetzt.
Ich glaube, der eigentlich ist er wirklich auch ein Good Guy. Also ich weiß nicht, wenn jemand an einem Set einen Hund adoptiert und dann immer fortan auf Instagram das auch so ein bisschen lebt, so mit dem Tier an der Seite. Ich glaube, wenn du so ein, ich finde, Tierliebe ist für mich immer so ein ganz großer Zuspruch, dass das eigentlich gar kein schlechter Mensch sein kann. Aber setzt sich auch so für viele, so gerade LGBTQ und in die Richtung setzt er sich sowieso immer wieder für Organisationen. Situation ein. Lässt doch immer wieder so Wetten laufen, dass wenn er verliert, dann halt eigentlich irgendwas Gutes machen muss und das auch fast anstrebt, dass er dann dabei verliert. Und
das macht ihn für mich gerade wieder unsympathisch.
Was macht dich für dich unsympathisch?
Das, was du gerade alles gesagt hast.
Warum?
Naja, das ist diese Menschen, die auf Teufel komm raus die Welt retten wollen und das aber in der Öffentlichkeit tun, da bin ich kein Fan von. Also
naja,
das
Keanu
Reeves gelingt es ja auch ohne Kamera, das zu tun.
Ja, aber es gibt ja oft diese Sachen, dass so zu Kampagnen im Rahmen auch von Werbekampagnen dann diese großen Verlosungen gemacht werden. Wie heißt denn diese Seite, wo immer alle in Zusammenarbeit mit den USA arbeiten?
Es gibt so change.org,
OMAG,
OMOGL, irgendwie sowas, oder?
Ja, auf jeden Fall noch eine kleine Nebensache an der Stelle. Mir ging es um das Thema, ey, auch jemand, der, weiß ich nicht, hunderte Millionen auf dem Konto hat und so, das nützt ja alles nichts mit dem Geld. Wenn du gesundheitlich was hast, wenn es dir nicht gut geht, wenn du Angst hast oder das dann sogar projizierst, damit du nicht umgehen kannst, davon bist du nicht frei. Und ich finde, man merkt es bei ihm dann auf der Bühne auch wie so ein kleiner Schild, wo er weiß, das funktioniert so für ihn. Mhm. Aber er sagt auch, dieser Stardom, das tut ihm nicht gut und deswegen will er da anscheinend auch gar nicht so richtig hin. Aber das erklärt umso weniger, warum er Filme wie Ghosted macht, die im Grunde so schlecht sind, dass es nur Geld gewesen sein kann, worüber wir gleich reden. Ja. Noch kleine Nebensache, wusstest du, dass Chris Pratt Captain America fast geworden wäre, unter anderem?
Nee.
Wir reden nämlich heute noch über Schauspieler, Schauspielerinnen, die fast wen anders gespielt hätten. Und Chris Pratt war damals beim Casting für Captain America. Und die Casterin fand ihn aber so cool, dass sie ihn im Kopf behalten hat und dann zu Star-Lord eingeladen hat. Und
was so ein toller Griff ist. Ich immer wieder, wenn ich den Film gucke und auch die Hintergrundgeschichte so ein bisschen kenne, wo Chris Pratt mal stand. Es gibt ja dieses Video, das habe ich auch mal in einem Trivia verarbeitet. Der hat, glaube ich, bei den Dreharbeiten war er in Parks and Recreation? Ich glaube, in der Serie war er dabei. Er ist in irgendeiner Comedy-Serie.
Das, wo er halt auch so chubby unterwegs ist, im Büro immer. Ja.
Und man sieht ihn da in seiner Umkleide sitzen, wie er sich selbst dabei filmt, wie er so einen Fake-Anruf bekommt und sagt, oh, das ist scheinbar Steven Spielberg, der mich wegen Jurassic Park 4 anrufen möchte. Und skurrilerweise 10 Jahre oder 8 Jahre später hat er tatsächlich diesen Anruf bekommen für Jurassic World. Und das ist auch so einer, der so seine Chance bekommen hat. Und wenn du dann Guardians of the Galaxy 1 siehst, ich muss ja echt sagen, ich finde den so brillant besetzt, eine für mich der besten Besetzungen der
Filmgeschichte. Aber bei dem ist genau andersrum, privat anscheinend ein äußerst schwieriger Mensch.
Das,
also diese ganze Kirche und behindertes eigenes Kind verschweigen in der Öffentlichkeit. Also da dreht sich genau andersrum. Die ersten Reaktionen zu Guardians of the Galaxy sind natürlich wieder fulminant, aber auch Filmstarts, ein Redakteur hat jetzt geschrieben, wo das düsterste und traurigste, aber beste, was er seit langem gesehen habe. Das wird krass. Den sehen wir diese Woche Freitag. Im IMAX sehen wir ihn in OV. Also die volle Konstellation, wie wir ihn genießen können. Und damit.
Leider ist die Presseverführung mittags und abends ist dann
10 Uhr morgens.
Ja, aber es ist das Embargo, ist dann abends. Und wer arbeitet denn um die Uhrzeit an einem Freitag noch?
Machst du das?
Ich mach das. Also ich
mach das erst Samstag, die Kritik.
Am Donnerstag muss ich ein anderes Video bringen. Deswegen wird das wahrscheinlich.
Ich muss Donnerstag meine Kritik zu Rush Hour bringen.
Ist das mit deinem Neffen zusammen?
Mit dem Boys Day. Ginas Neffe, genau. Wie zum Boys Day hat er sich jetzt, den habe ich jetzt woher erzählt, einen Film rausgesucht.
Hast du erzählt, genau. Aber steht er vor der Kamera?
Nee. Ich mache das schon, aber ich erkläre dann, warum es zu dieser Kritik kommt, dass er gerade hier sitzt, sich das anguckt. Wir haben das zusammen alles erarbeitet. Ich kann nicht einen Minderjährigen vor eine Kamera auf YouTube setzen. Das finde ich schwierig.
Warum?
Ja, aus meinen persönlichen ethischen Gründen. Die Mama ist zwar auch dabei, man könnte das noch besprechen, aber ich finde es schwierig, jemanden dahin zu setzen und auf einmal auf zehntausende Zuschauer loszulassen. In einem kleineren Rahmen wäre das nochmal was anderes. Ja. Das finde ich, muss ich meine eigene Verantwortung.
Wir hatten jetzt tatsächlich überlegt,
erstmal herzlich willkommen.
Bevor wir soweit sind, ganz kurz deine Geschichte noch Ende zu führen, weil das ist das längste Trivial, was wir je hatten. Meine Girls hatten jetzt gefragt, sie würden gerne eine Liste mit den besten Hundefilmen machen. Ich weiß
Marley
nicht.
Und ich.
Marley Hachiko. Und ich haben sie schon gesagt, weil den solle ich mir unbedingt angucken.
Hachiko. Wer bleibt ja kein Auge trocken
bei Hachiko? Geguckt.
Du hast nie Hachiko mit Richard Gere gesehen?
Nee.
Guck Hachiko.
Wollten wir am Wochenende, aber dann haben wir einen Film geschaut.
Da seid ihr richtig durch mit der Welt. Dann nimmst du dir Flocke, dann nimmst du dir Bowie und dann weinst du.
Ich bin halt, wir saßen da und die Wahl war Hachiko, Paddington 2, den ich vorgeschlagen hatte, weil er fantastisch sein soll. Es geht nicht um Hunde.
Es ging um Tiere.
Wir haben einen Film geschaut einfach.
Ach so.
Dann hatte ich.
Hast du Paddington 2 nicht gesehen?
Nein.
Ah.
Ey, wir kommen von 100. Lass uns bitte anfangen. Und damit herzlich willkommen zu zwei
wie Pech und Schwafel. Jetzt warst du richtig genervt von mir, ne?
Nee, ich war nicht genervt, aber ich habe gerade gemerkt, so wir kommen jetzt gar nicht mehr zum Punkt. Warum und wenn ich auf deine Frage denn noch eingehe, dann sind wir schon wieder auf einem ganz anderen Thema.
Warum müssen wir immer zu einem Punkt kommen? Das ist doch auch eine spannende Frage.
Ihr habt gerade eine Gedankenpause gehört, weil ich echt überlegen musste, du hast vollkommen recht, eigentlich müssen wir nicht zum Punkt kommen.
Also wer zwingt uns eine... Pass auf, jetzt kommen doch mal ein Gedanke von mir. Ich habe wieder angefangen, Hand aufs Herz, vor 2 Wochen alle YouTube-Kommentare zu lesen, auf ganz, ganz viel zu antworten. Und ich merkte so, nachdem ich ganz lange das vernachlässigt habe, wie gut mir das tut. Und im Zuge dessen denke ich so viel nach, warum muss ich denn immer Dinge, die ich irgendwann mal beschlossen habe, immer so beibehalten? Warum muss ich denn auch in meinen Kritiken immer einer festen Struktur folgen? Ich breche das gerade so ein bisschen auf, mache den Hintergrund anders. Warum muss es denn immer alles gleich sein? Nur damit es für mich verlässlich ist. Ich bin ein strukturierter Mensch, aber ich muss doch nicht jede Struktur exakt verfolgen, damit es mir gut geht. Genauso muss ich nicht alle Strukturen komplett niederreißen, damit ich mich frei fühle. Aber so ein bisschen Varianz finde ich eigentlich auch nicht schlecht.
Ich bin eigentlich jemand, der sehr viel Entwicklungen durchmacht und auch immer mal wieder, also sieht man alleine daran, bei meiner Berufswahl und den Themen, die ich abgearbeitet habe, da hat sich immer sehr viel getan, aber ich brauche schon meine Sicherheiten. Und Sicherheit ist für mich dann auch so Regelmäßigkeiten, und im Podcast habe ich das Gefühl, wir haben so einen Punkt erreicht, wo wir uns wohl mitgefühlt haben, indem wir am Anfang beschlossen haben, Trivia, Werbung, dann das. Und das haben wir halt so durchgezogen, und die Leute sind halt deswegen da. Und ich habe so das Gefühl...
Sobald du abweichst, gehen die Leute weg, meinst du?
Ich weiß nicht, ob das ein ausgefeilter Gedanke ist, aber es kann sicherlich...
Aber die sind doch am Ende im besten Fall wegen dir und mir da.
Ja, natürlich.
Und ich bin deine Sicherheit.
Natürlich, das sagst du so, aber das ist bei mir, glaube ich, generell so ein Thema.
Ist ein abstrakter Gedanke, wa?
Es ist eher so, ich versuche die Leute mit dem Content und den Inhalten zu überzeugen, in der Hoffnung, dass sie das gut genug finden. Ich kann, der Kanal jetzt, die Umstellung mit den Filmkritiken ist ja auch passiert, weil Hand of Blood sagte, ey Mann, die sind wegen dir da, die wollen deine Meinung, egal was du besprichst, Hauptsache, ob du drauf bockst oder ob du es andersrum machst, die sind da, weil sie dich reden hören wollen. Und das ist, glaube ich, ein Satz, der nie wirklich angekommen ist.
So, was haben wir denn gesehen, David?
Ja, ich würde sagen, Evil Dead habe ich ja jetzt gefühlt so geshadow drüber geredet die letzten 4 Wochen.
Ach, darum ging es, als du da nicht drüber reden konntest.
Mhm. Ich werde es nochmal kurz ausführen, wenn ihr möchtet. Und ansonsten habe ich Ghosted geguckt.
Ich auch.
Mhm. Und ich habe Dead Ringers geschaut.
Was auch immer das ist.
Erkläre ich dir dann.
Aber wenn David so Filme bringt, die ich nie gehört habe, haben sie immer so Begriffe im Namen wie oder Serie wie Dead oder Chainsaw oder Bloody oder Nightmare. Also wenn David was mitbringt,
okay,
was ich nicht kenne.
Nenn mir irgendeinen Film der letzten 2 Jahre, die wir besprochen haben, die das Wort Bloody oder Nightmare drin vorkommt. Oder Chainsaw Man.
Gut. Oder gibt's auf jeden Fall. Du weißt, worauf ich hinaus will?
Nightmare
Alley. Klingt bei dir nie so, als hättest du von dir aus intuitiv, ohne Zwang, der häuslichen Mitbewohner mal eine Rom-Com angeguckt oder so.
Nee, warum sollte ich?
Genau.
Ghosted habe ich mir freiwillig angeschaut.
So, na okay, das ist ein Star-Vehikel-Film.
Dead Ringers ist super.
Vom Regisseur von Rocketman. Da kann man ja mal, macht ja Sinn, den mal zu gucken.
Ja.
So. Was habe ich mitgebracht, fragst du? Gar kein Problem. Ich habe noch die Serie Beef geschaut auf Netflix, genauso wie die 3. Staffel von The Mandalorian. Weil im Zuge meiner Struktur habe ich auch gedacht, lass sie doch alle toxisch sein, die Star Wars Fans. Ich gucke es jetzt mal, weil es mich interessiert, und schon war es viel interessanter für mich zu schauen.
Ich habe gesehen, du hast 7,5 vergeben und dachte, meine Welt bricht zusammen. Was ist da los?
Warum?
Also, du hast vor Wochen hier gesessen und hast gesagt, gucke ich nicht, voll blöd, langweilig. The Mandalorian kann das alles nicht mehr. Das waren wirklich deine Worte. Ich habe die Folge ja nochmal nachträglich gehört und merkte, boah, Robert, bespuckt diese Serie.
Aber jetzt habe ich es geschaut und dachte dann so, mir gefällt das eigentlich. Und ich finde das gar nicht mal so schlecht, aber vor allem finden es, glaube ich, wieder alle Star Wars-Fans schlechter, ne? Da sammeln sich alle unter meiner Review und schreiben so, ja, die war kacke, die war blöd. Ich habe so einen automatischen
Kompass. Du hast ja bis zur 3. Folge geguckt.
Bis zur 3?
Genau. Und da meintest du schlecht.
Ja, nee, ich meinte, das Beste fand ich bis dahin war für mich, was die anderen schlecht finden, nämlich Folge 3, wenn so ehemalige Imperialisten mal darüber reden, wie ihr Leben früher war und wie sie jetzt in der neuen Republik Unterschlupf finden. Und dann dachte ich so, da finde ich es doch mal ganz interessant und dann menschelt ist. Und das fand ich, diesen Ansatz fand ich nicht schlecht, den fanden alle wieder blöd. Aber ich merkte schon wieder dieses ganze Star Wars-Gerede und dieses toxische Daherkommen und mir erklären wollen, was ich alles gesehen haben muss und nicht gesehen haben muss. Und egal, was du sagst, jeder hat eine Meinung. Und im Grunde, im Zuge dieses, hey, ich baue meinen Hintergrund um und ich überlege, wie ich meine Reviews anders mache und ich lese mal wieder endlich Kommentare. Und ich habe jetzt diese Woche auf einmal so viel geguckt, wie lange nicht, meine zwei Serien komplett hinten mal durchzuschauen. Und dann noch im Film ist ein bisschen mehr, als ich wirklich in letzter Zeit so drauf hatte. Und ich merkte, ich habe da so einen Vibe und guckte endlich mal wieder einen Star Wars-Inhalt, weil mich interessiert, was da passiert. Und nicht, weil ich das Gefühl habe, ich muss das jetzt anschauen. Es war jetzt vom Timing halt ganz glücklich, dass Mandalorian zu Ende geht. Was ich bei dieser Staffel nämlich beispielsweise viel mehr mag, in der zweiten mochte, in der ersten habe ich geliebt, dass Mando auftaucht, dass Grogu, die zusammen quasi Abenteuer erleben, wie so Quests jede Folge. Und so langsam bahnt sich da irgendeine Verbindung an. In der zweiten Staffel fand ich anstrengend, dass alles irgendwie größer gedacht wurde und größeren Ansatz hatte. Und ich merkte, hey, ich mochte viel mehr diese kleine Geschichte rund um diese Figur, weil Mandalorian für mich die Möglichkeit war, als jemand, der Star Wars nicht in jeder Ecke kennt, neu einzusteigen. Du kannst mit dieser Figur groß werden, ohne irgendwie Star Wars ringsrum verstehen zu müssen, weil sie so unvermittelt auftaucht. So geht's mir zumindest. Und jetzt aber in der dritten Staffel dreht sich das Ganze noch größer, dann schlägt sich für mich aber vor allem einen Bogen, den ich dann verstehe, nämlich die Mandalorianer generell, ihre Herkunft, ihre Geschichte, auch wenn man eher selbst zum Beispiel, wenn man den Helm abnimmt, diesen Weg versagt hat, wie man quasi man sich im wahrsten Sinne des Wortes wieder reinwaschen kann, wie durch dieses Volk aber auch eine Spaltung der Werte existiert und sie versuchen, wie kann man diese unterschiedlichen kulturellen Grenzen innerhalb eines Volkes wieder zusammenführen auf der Suche nach Heimat und wie diese Figur, die ursprünglich mal so ein mürrischer Kopfgeldjäger war, im Grunde eine väterliche Ebene so stark zugesprochen bekommt, dass er zwecks seiner Verantwortung so viel von sich rausnimmt und im Grunde sesshaft werden will. Er gibt für mich so ein Bild schön auch in der dritten Staffel, wo ich mir sage, okay, damit kann ich dann wieder gut leben und da wird für mich eine Figur draus, an der ich dann mehr hänge, weil letztendlich man sich sehr mit der Geschichte der Mandalorianer in der Gesamtheit beschäftigt. Und da werden die Themen einfach größer. Dann immer, habe ich auch geschrieben, wenn man diese Lichtschwerter mal zur Seite legt und mal über Verantwortung redet, über Zusammenstehen und was einen dann wirklich an Werten trennt, da mochte ich dann die dritte Staffel von The Mandalorian. Da kam sie für mich in den letzten Folgen stärker zurück. Es ist ein bisschen viel Fanservice drin, den ich immer nur so erspüren kann, weil ich den nicht unbedingt verstehe. Und ringsrum um Grogu wird ein bisschen zu wenig gemacht, weil der bleibt halt so ein sprechender, brabbelnder MacGuffin, der im Grunde immer von A nach B gereicht wird. Und wenn die Kacke mal ganz doll am Dampfen ist, hat er seine besonderen Kräfte, die man dann wie auf Abruf holt. Das finde ich rein von der Schreibe her sehr schwach gemacht. Aber die Mandalorianer-Ebene selbst, und da wird es dann auch dem Titel der Serie, finde ich, gerecht, das hat mich dann interessiert. Dieses Volk, diese Regeln und vor allem auch entgegen aller sonstigen Wege, auch wenn es ein bisschen Hollywoodesk ist, vergeben zu können. Das ist so eine Ebene, auf die konnte ich mich einlassen. Mhm. Und dann mochte ich es dann wieder mehr.
Es gibt diese eine Folge, die, ich habe sie nicht gesehen. Mit
Jack Black,
genau,
die alle nicht so mögen.
Genau, das Internet ist steil gegangen und deswegen wollte ich mal fragen.
Ach, da schreien eigentlich nur ein paar Trottel rum, die Star Wars zu viel geguckt haben in ihrem Leben, habe ich manchmal das Gefühl.
Dann hast du jetzt gerade Yvonne Moviepilot als Trottel bezeichnet.
Das nehme ich zurück. Ich weiß nicht, oder was soll ich sagen? Ich hatte das in meiner Kritik dann auch so viele Leute, die meinten, hey, genauso sehe ich es auch. Ich habe einen langen Monolog darüber gehalten, dass ich als Casual Star Wars-Gucker, der diese Welt nicht kennt, doch ein Recht haben sollte, es zu gucken, so wie ich es möchte. Mhm. Und dass diese Welt von so vielen Fans kaputt gemacht wird, für alle anderen, die sofort einspringen, mal böse und sofort so, nee, das kannst du so nicht sehen, oder mal auch so ungefragt hilfreich. Ach Robert, dann solltest du vielleicht noch das gucken. Oder schau dir mal Clone Wars das an, dann verstehst du das mehr. Auch das will ich gar nicht hören. Irgendwie ich das Gefühl, bei Star Wars verliert man so oft das Recht, es einfach zu schauen, ohne alles kennen und wissen zu müssen. Und das ist generell, finde ich, so anstrengend. Wir hatten Eve hier, aber auch hier war ja Eve jemand, der mit ganz viel Elan und so richtig drin steckte, aber mit jemandem wie Eve würde ich dann zum Beispiel spannenderweise gerne mal über The Whale reden wollen oder über andere Filme, die eben voll weit weg von diesem Franchise Popcorn kulturell ist, die nämlich Arthouse sind oder Charaktere zu erzählen haben, die nicht irgendwie immer durch diese ähnlichen Schablonen gepresst werden. Das fände ich dann zum Beispiel mal spannend, komplett gegen den Strich gebürstet. Ich komme dann auch nicht daher, immer und sagt, dann musst du noch das und jenes anschauen und dieses machen. Ich finde, das Star Wars Publikum ist so, meldet sich so oft ungefragt. Das finde ich manchmal anstrengend für mich.
Ja, es sind halt, gehört halt zu den Kern-Franchises.
Es ist das größte Franchise der Welt, ja, wahrscheinlich.
Und ich, also wenn ich aufzählen müsste, was so die toxischsten Franchises sind, dann MCU und Star Wars wirklich ganz weit oben, ne, wo du das Gefühl
Simpsons
hast.
Simpsons soll auch ganz schlimm sein.
Ja?
Ja, es gab mal einen Pro7-Senderchef, der meinte, wenn Simpsons sich 5 Minuten verspäten, kriegt der Morddrohung per Mail.
Nein.
Das ist schon viele Jahre her, aber es gibt wohl eine heftige Simpsons-Fanbase auch.
Naja, ich meine, Fanbases sind eine tolle Sache, aber sie werden halt dann leider häufig verdreht. Wir haben an der Stelle ja schon häufig drüber gesprochen, aber es ist wirklich extrem, was zum Teil, bei Star Wars zum Beispiel, du musst nur eine andere Meinung haben oder vielleicht manchmal auch keine Meinung haben, ist den meisten schon zu viel. Und beim MCU ist es ja genauso. Ich warte jetzt, ehrlich gesagt, wenn wir Guardians geguckt haben und den vielleicht nicht gut finden sollten, nur darauf, dass ich dann bei Nerd Factory wieder irgendein Video sehe, alle Kritiker sind doof. Und das finde ich immer ganz so schade, dass sowas existieren muss, weil also gerade unter Kollegen macht man sowas meiner Ansicht nach nicht, aber ich finde vor allen Dingen, der andere findet so, wenn du es super findest, ist doch richtig toll, wenn ich es schlecht finde, eigentlich schade für mich, aber da musst du doch jetzt nicht noch nachtreten, dass ich das Pech hatte, dass der Film mir nicht gefallen hat.
Naja, ne? Das ist ja diese Projektion, ne? Du sagst, der Film ist blöd.
Ja.
Und dann projizieren nicht wenige, und wir hatten das ja auch am Anfang unseres Podcasts, ich auch bei mir durchaus zu denken, meine Meinung wäre dann auch blöd, wenn ich ihn gut finde.
Ja,
ne?
Ja.
Und das hat was mit Reife zu tun und mit Selbstreflexion. Also, dass du sagst, aktiv, ey, schön, dass du Spaß hattest, und das sagst du nicht bloß nach dem Motto von mir, halt deinen Mund, schön, dass du Spaß hattest, geh weg, sondern schön, dass du Spaß hattest, ich gönne dir das, und ich hätte mir das auch gewünscht, leider hat das nicht geklappt.
Ja.
Ist eine sehr, sehr reife Haltung. Also es ist wirklich eine sehr reife Haltung. Und dementsprechend...
So machen wir das zum Beispiel untereinander. Wenn wir einen Film, oder jetzt neulich, letzte Woche erst wieder sehen, der dem anderen nicht gefallen hat.
Letzte Woche?
Ja, The Night Agent.
Genau,
wir hatten ja letzte Woche drüber gesprochen.
Stimmt.
Und ich habe den tatsächlich dann zu Hause vorgeschlagen.
Ja. Ich wissen, wie es weitergeht.
Meine Frau hat da schon Alarm geschlagen.
Und dann hast haben du dann gesagt, er hat auch Ray Lane letztes Mal vorgeschlagen?
Nein. Weiß ich gar nicht mehr.
Okay.
Aber da ist es dann egal, das wird dann ausgeblendet. Aber bei The Night Agent schimpfte sie bestimmt nach der Folge, nach den ersten beiden, die wir geguckt haben. Und sie waren wirklich crap. Also ich mochte die Serie
Guckst
leider
gar nicht.
Guckst
du diese Woche Citadel?
Was war denn das nochmal?
Das ist die zweiteuerste Serie aller Zeiten. 6 Folgen, 300 Millionen Budget. Die neue Folge der Russo-Brüder auf Amazon.
Ach, das
mit
Ding.
Richard Madden.
Ah.
Und noch eine bekannte, warte, jemand Großes, habe ich gar nicht im Kopf. Ein der größte globale Geheimdienst der Welt wurde vor 8 Jahren von einem Verbrechersyndikat zerschlagen.
Mhm.
Und 2 Agenten, die, glaube ich, zusammenleben, also er und sie, die haben auch ihr Gedächtnis verloren. Und die kommen langsam wieder der Sache auf die Schliche, was da mal war, anscheinend.
Mhm.
Citadel startet Freitag. Vielleicht nicht uninteressant.
Ja, doch. Russo Brüder ist ja immer ein Garant für Blödsinn, zumindest wenn man von Infinity War ausgeht. Ja, mal schauen.
Wieso? Infinity War und Endgame ist doch gut. Du meinst jetzt Greyman.
Na, Greyman ist Blödsinn und dieser Sherry, den sie davor gemacht haben,
ja,
auch
aber warum,
Blödsinn.
Warum hast du jetzt gesagt, ist Garant für Blödsinn, wenn man von Infinity War ausgeht?
Ja, weil ich Endgame ja auch nicht gut fand.
Ach so, du meinst alles nach Infinity War sollte das heißen.
Genau.
Für mich
und
so
sie haben noch einen vor Infinity gemacht, das ist ja...
Dieser Bridges, 21 Bridges, ist der nicht von denen?
Nee, das ist nicht von denen.
Ist nicht
den haben sie produziert.
Ach so.
Das ist dieser Chadwick Boseman-Film,
ja,
genau, aber
der,
den haben sie nur
der
produziert, der ist nicht von ihnen gewesen. Worauf ich eigentlich zu sprechen kommen wollte, war, dass wir dann The Night Agent nicht gut fanden und ich dir das schrieb, und nur weil du hast es mir empfohlen, also will ich dir auch sagen, für mich war es nichts. Und dann ist das immer schön, dass wir uns dann gegenseitig meistens schreiben, so, ach schade. Also es ist nie so, am Anfang haben wir noch Diskussionen geführt, das weiß ich noch, aber das ist nicht mehr.
Du dreckiger Hund.
Nee. Ja, okay, was willst du damit jetzt sagen? Dass ich ein Arschloch bin oder was?
Ja, aber woher...
Also, aber so warst du.
Ja, also war das gerade eine Aussage oder war das eine Frage?
Nee, es war eine Aussage.
Ja.
Ja,
ja, ich denke darüber viel nach und manchmal platzen Knoten früher, manchmal platzen Knoten später.
Hauptsache sie platzen.
Ja, also hoffentlich. Also je früher, umso besser, weil ich finde, jedes Mal, wenn man da ein Stück vorankommt, lässt sich das Leben besser genießen. Ne?
Ja, und man guckt ein bisschen zurück und denkt so, ey, was ich an Zeit vergeudet habe, wenn ich es noch schon früher begriffen hätte.
Ich merke das jetzt gerade, wenn ich so die YouTube-Kommentare alle querlese, weil es kommen ja jeden Tag Hunderte rein, auch zu sehr alten Videos, und dann schmeißen die Leute manchmal Dinge an den Kopf. Ich habe gerade auch gelesen, ja, Robert, also du hast keine Ahnung von diesem Film mit Siegheil Kirchen letztes Jahr Beispiel. Du hast keine Ahnung, verstehst diesen Humor von Mittelösterreich nicht. Und ich so, ja, okay, und kleine Filme verstehst du auch nicht, bleib mal schön weiter bei deinen Cocaine Bears und Avatar 2. Und ich dann so zurückgeschrieben, okay, 2/3 meiner Filmkritiken sind zu mittelgroßen oder Indie- und Arthouse-Filmen, aber du hast anscheinend den Durchblick. Und ich denke dann immer so, was ist denn mit den Leuten, dass sie so gerne mit Schmutz dann um sich werfen wollen, ne?
Ja, also auf die Hälfte reagiere ich dann auch nicht.
Ja, oder auch bei Beef so. Ich habe die Serie geguckt und man konnte da schon relativ früh ahnen, wo es hin will, aber anscheinend reicht das schon für die meisten heutzutage aus. Und denkst du so, nee Mann, das ist deine Perspektive und das ist auch völlig okay, die möchte ich dir nicht absprechen. Was aber blöd ist, ist, wenn du alle anderen abwertest mit die meisten und das reicht schon aus. Diese Serie ist wirklich clever gemacht und auch alle Indizien dazu. Der IMDb-Score mit einer riesigen Bewertung, A24 als Studio, die Besetzung der Schauspieler, das Ding ist auf jeden Fall nicht unkreativ.
Ja, ja. Ich muss sagen, so bei einigen Kritiken ist es bei mir ja auch so, dass ich dann durchaus in diese Richtung schlage. Das ist dann bei den Filmen, bei denen ich es halt auch wirklich gar nicht verstehe. Also so Scream 6 jetzt als konkretes Beispiel, wo ich halt wirklich auch der Meinung bin, dass jeder, der dann da reingeht, trägt auch dazu bei, dass du diese Sorte Film bekommst. Das
finde ich bei Manta Manta noch viel schlimmer.
Ja, aber einen Manta Manta gibt es morgen nicht nochmal. Bei Scream ist die Chance wirklich viel, viel höher, dass wir genau nächstes Jahr den nächsten Teil bekommen werden. Und gerade weil der jetzt auch wieder erfolgreich war. Und wenn nicht den, dann denkt irgendein anderer Typ so, oh, sag mal, diese Scream-Franchises, da werde ich jetzt hier mal Leprechaun. Na,
Insidious
oder,
5, ne?
Zum oder Beispiel. Insidious 5, ja. Jetzt, ich habe den Trailer gesehen und dachte so, da gab es einen vierten. Ich habe das ehrlich gesagt gar nicht mehr mitbekommen, weil
ich
dem ersten schon aufgegeben hatte. Aber ja, das ist irgendwie so ein bisschen das Dramatische. Und ich finde, das muss man auch sagen bei einigen Filmen. Ich finde, man muss dann sagen, dass...
Ich glaube, da unterscheiden wir uns.
Ja.
Aktiv den Leuten eine Empfehlung zu geben, nicht ins Kino zu gehen, das widerstrebt mir.
Nee, ich sage ja nicht, dass sie nicht,
doch, sagst,
nicht,
geht nicht
ins Kino
in
gehen
Film.
Sollen, sondern ich sage, wenn ihr da reingeht, dann finde ich euch doof. Das ist ein Unterschied.
Oh Gott. Naja. Wie es man zum Wald hineinruft und so. Ne?
Exakt.
Gut. Da hast du ja manchmal mit Leuten auf deinen YouTube-Kommentaren in dieser
auch
Form
Beef.
Soll ich da kurz mal drüber was sagen?
Oder? Ich habe auch diese Serie kurz angefangen. Ja. Nach The Night Agent hatte ich dann gesagt, komm, dann lass uns doch endlich Beef gucken, weil das können wir dann auch im Podcast verwerten. Und das hab ich auch sofort abbrechen müssen.
Was heißt denn sofort?
Wir haben, glaube ich, 20 Minuten oder so geschaut. Also die beide, es geht ja um zwei Leute, die mit dem Auto aufeinander prallen und dann in einen Beef miteinander geraten. Und wir sind an dem Punkt gewesen, wo beide Personen dann zum ersten Mal beleuchtet wurden. Carly mochte Steven Yeun. Wie spricht man da aus?
Das haben wir mal wieder. Du sagst mal
Yeun. Steven Yeun nicht. Und
June.
Ich fand die Darstellerin leider fand ich nicht gut. Die hatte ja zuletzt, glaube ich, in diesem Keanu Reeves-Film, ich weiß gar nicht, wo sie die ausgegraben haben. Die sehe ich in letzter Zeit häufiger und weiß gar nicht,
wo. Ali Wong, weiß ich auch nicht.
Wo ist die bekannt geworden?
Müsste ich nochmal schauen, aber.
Auf jeden Fall mag ich deren Schauspiel nicht oder auch sie irgendwie nicht, sodass wir beide so mit den jeweils anderen Personen zu tun hatten und dann hat Carly dann schon den Stopp.
Gerade bei Steven Yeun, der hat später eine Szene in einer Kirche, wo er so richtig zusammenbricht und ganz doll weint, wo ich so dachte, ey, der spielt richtig gut und vor allem, also was die Geschichte ist zwei Leute, wie du sagst, Danny und Amy, sie hupt, wird verfolgt, zeigt noch einen Mittelfinger und er sieht einfach völlig rot, also so Falling Down mäßig will er sie unbedingt verfolgen und will sich bei ihr rächen und am Ende der ersten Folge stellt er sich eben als Handwerker vor, den sie reinlässt ins Haus und er will nur kurz mal das WC benutzen nach so einem Gespräch, wo er sagt, ey, ich könnte hier das und das reparieren, ich muss noch mal kurz so auf Toilette und guckt sich das dann an und er pisst ihr das Bad voll, nämlich einmal ringsrum, so auf dem Boden, überall pinkelt er dahin und sie rafft dann, ah, das ist dieser Typ und dann beginnt so ein Kampf, wo man dem anderen so viel Schaden zufügen will und so sehr die Genugtuung dahinter möchte, dass man bereit ist, sich selbst auch richtig viel Schaden zuzufügen und den Menschen in seinem Umfeld. Und da werden nach und nach immer mehr Leute reingezogen. Was an Beef dann total clever ist, ist, dass immer noch neue Ebenen aufgehen. Also Steven Yeun geht dann irgendwann auch zu einer Kirche, wo ein Priester ist, dessen Freundin mal, von der war er der Erste, mit dem sie Sex hatte. Da gibt es dann über so einen Priester oder Pfarrer auch nochmal so eine ganz komische Ebene beispielsweise rein mit Eifersucht, die sich dann mit Glaube vermischt, immer wieder so ein Suchen nach Geld, denn sie ist sehr wohlhabend, lebt in einem goldenen Käfig, aber ist eben ein Käfig, hat ganz andere Bedürfnisse und hat vor allem, obwohl sie wohlhabend ist, kommt aus einer Kindheit, wo es immer um Geld ging. Und sie legt das ihr Leben lang, legt man das dann nicht ab, dass man so einen Bezug hat, wie wichtig Geld ist, dass Geld gleich Sicherheit ist, dass Geld vielleicht auch auch Liebe sein kann, so wenn das die Eltern einem so im Grunde vorleben, wenn man was geschafft hat und sich was leisten kann, dann ist man was wert. Und er wiederum kommt aus ganz einfachen Verhältnissen und will es gerne nach oben schaffen, da wo sie ist. Und so haben beide eigentlich ganz unterschiedliche Bedürfnisse und jeweils der andere hat schon das familiäre Umfeld, die Geborgenheit oder die Sicherheit. Und das ist ein richtig krasser Abgesang darüber und da wird so die menschliche Seele seziert darüber, wie viel wir uns oft von unserer Wut leiten lassen. Und ich meinte, statt dass wir uns mal in den Arm nehmen, uns lieber gerne abstechen, so auf eine seelische Art und Weise und gerne immer versuchen, dem anderen noch eins reinzudrücken und gehässig sind. Twitter ist ja so eine Plattform, wenn du da mal liest und merkst, wie schnell die Leute in Schriftsprache ausfallend werden und Respekt überhaupt gar keine Rolle mehr spielt und so viel reinprojizieren, wie sie etwas lesen, was im Grunde mit ihrem Leben viel mehr zu tun hat als mit den anderen Menschen. Und Beef ist genau so eine Abwärtsspirale, das eigentlich eine ganz, ganz todtraurige Serie ist, die am Ende auch sehr viel darüber aussagt, wie kaputt wir Menschen uns oft selbst machen, weil wir nicht richtig kommunizieren und weil wir immer denken, alle anderen sind schuld und das Schicksal wäre gegen uns und dass auch Menschen, denen es vermeintlich ja von außen, wenn man drauf schaut, richtig gut geht, ihre ganz eigenen Päckchen zu tragen haben. Und deswegen war ich an diese Chris Evans-Sache am Anfang so hängen geblieben, weil von außen betrachtet, ey, der hat da ein super Leben, der ist ein Star, der sieht gut aus, der hat einen Haufen Kohle, der ist beliebt, aber der hat auch seine Päckchen zu tragen und zieht sich dann lieber zurück und sagt, das ist ihm alles zu viel. Beef ist, finde ich, so bei A24 heißt es oft Hit or Miss und ich finde es einen richtig guten Hit. Eine der besten Netflix-Serien seit langem, aber die wird erst richtig gut, finde ich, so mit, also ab Episode 4, 5 und dann bis zum Ende. Der ganze Vorbau bringt dir erstmal die Charaktere nach. Seinen Bruder, ihren Ehemann und Tochter, dann die Eltern, die irgendwann noch reingesponnen werden. Das alles zusammengeführt wurde. Also nach 20 Minuten rauszugehen, ich verstehe das, wenn man sagt, man hat jetzt keine Lust, weil man weiß ja auch, okay, wenn wir das jetzt gucken, dann gucken wir das ja
9 oder 10
Episoden. Aber wenn du mal die Zeit hast, ich meine, oder ich weiß, Zeit ist natürlich immer ein Thema, wenn man Familie dann auch hat. Hinten raus ist das noch richtig gute Sache. Und ich habe am Ende fast applaudierend, so, also ich habe da gesessen mit meinen Kopfhörern und habe dann applaudiert, allein in meinem Zimmer, weil ich die Serie richtig toll fand zum Ende auch. Richtig schöne Bilder. Mich hat sie sehr, sehr berührt. Finde sie richtig gut. 9 von 10 möglichen Punkten habe ich dir gegeben.
Oh, ja. Krass. Vielleicht schaue ich dann auch nochmal rein.
Und unter meiner Kritik gibt es quasi, ich würde sagen, 15-20%, die sagen, todlangweilig, konnte ich es nicht anfangen, zieht sich ewig. Und die anderen, die sagen, sehr gut, bis hin zu beste Serie, die seit Jahren gesehen hätten. Sehen sie auf einer Ebene mit The Bear und, weiß ich nicht, Ted Lasso und all diesen aktuell großartigen Serien mit Severance und so weiter und so fort.
Ja, 20 Minuten reichen bei einer Serie auch nicht, um reinzukommen. Das ist immer so ein bisschen schade.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Um nochmal Beef anzuzetteln, aber auch kurz. Ich hatte kurz gerade daran denken müssen, weil du eben sagtest, dass wir uns insofern unterscheiden, dass du den Leuten nicht abraten würdest, ins Kino zu gehen. Ich glaube aber, dass eine Wertung das immer tut. Also ich glaube, wann immer du eine Wertung in deinen Film packst und sagen wir mal, du gibst eine 1 von 10 in deinem Fall, dann ist das auch...
Was ist nie passiert?
Hattest du nicht neulich irgendwas?
Anderthalb oder so.
Oder
nicht,
so.
Nee, klar.
Im Grunde ist das ja auch dasselbe. Du sagst es dann nicht offen heraus, aber du stellst dich mit deiner Meinung hin und sagst so, dieser Film ist es nicht wert, angeguckt zu werden. Und auch wenn du es vielleicht nicht aussprichst, ist es das, was übermittelt wird. Klar ist es dann in den Feinheiten, in den Details, ich dir das dann halt manchmal dann konkret sagt, wie bei
Manta Manta. Ja, du sagst im Podcast und hast gesagt, geht nicht in diesen Film. Mach das nicht.
Genau, das ist ein Unterschied, aber ich glaube, so weit sind wir dann eben doch nicht in.
Nee, aber du hast kein Beef angezählt, da gebe ich dir recht.
Wo wir aber bei Serie sind, und das ist eine Sache, die ich immer wieder in letzter Zeit dachte, weil ich ja jetzt auch durch den Podcast viel mehr Serien gucke, sonst würde ich das gar nicht machen, ist ein Gedanke, den ich schon seit Ewigkeiten habe. der sich aber immer wieder manifestiert, und das gilt jetzt in dem Fall der Serie, die ich euch jetzt vorstellen möchte, nämlich Dead Ringers genauso. Es gab 1900, ich glaube 88 oder 86, einen Film von David Cronenberg, einer meiner Lieblingsregisseure. Dead Ringers hieß der im Original, heißt bei uns Die Unzertrennlichen, und da spielt Jeremy Irons quasi ja sich einmal als Zwillingspaar, sprich er ist doppelt vor der Kamera zu sehen. Damals schon ein richtig cleverer Trick gewesen, der jetzt in Dead Ringers mit Rachel Weisz, das ist quasi die Neuauflage für, wo habe ich es geguckt, auf Amazon, glaube ich.
Amazon Prime seit 21. Genau. April.
Also seit letzter Woche kann man den schauen, und das ist jetzt quasi so eine Reinterpretation von Die Unzertrennlichen mit modernem Touch, und mit modern ist in dem Fall gemeint, dass es hier zwei starke individuelle Frauen gibt, deren Charakterprofile aber schon auch zu dem passen, was Jeremy Irons gespielt hatte im Original. Aber es geht auch viel darum, ist gleich in der ersten Szene, die beiden spielen hier nämlich zwei Geburtshelferinnen bzw. zwei Geburtsforscherinnen regelrecht, die eine eigene Babystation aufmachen wollen, um diesen ganzen Schwangerschaftsprozess zu revolutionieren. Im Original waren es zwei Gynäkologen. Hier geht es halt viel um das Weibliche und um Mutterschaft. Das ist auch so ein kleiner Subplot zwischen den Schwestern. Und den Kniff finde ich schön. Der hat mir recht direkt gefallen, weil da wird nicht einfach nur gegenderswappt, sondern es wird dann mit diesem Genderswap tatsächlich auch was gemacht, nämlich dann eben eine feministischere Perspektive zu erzählen, ohne dass es jetzt, für alle, die jetzt schon mir die Hände über den Kopf zusammenschlagen, also ich habe keine übertriebene Wokeness daran festgestellt, sondern im Gegenteil, ich finde, damit wird dann halt sogar gearbeitet. Die Unzertrennlichen funktionierte aber damals im Original bei David Cronenberg auf, ich glaube, 90 Minuten. Viel länger ist der Film nicht. Und du merkst schon ab der zweiten Folge von Dead Ringers, in dem es darum geht, dass diese beiden Schwestern halt unzertrennlich sind. Die machen alles miteinander und sind mit über 40 leben sie zum Beispiel noch in derselben Wohnung. Und das kann man zumindest mal weird finden. Die eine ist so ein bisschen die narzisstischere von beiden, die hat ständig wechselnde Partner, die andere ist eher introvertiert und konzentriert sich mehr auf diesen Wissenschaftssektor und hat zum Beispiel gar keine Partner. Was ab und zu passiert ist, dass die beiden Persönlichkeiten switchen. Das heißt, die Introvertierte bringt ab und zu einen Mann mit nach Hause und dann darf die andere mit ihm schlafen, weil sie zum Beispiel einfach nur die Haare zurückbindet und sie so tun, als wäre sie immer noch die andere Schwester.
Das ist auch sehr explizit, weil es ab 18 sehe ich hier.
Es ist relativ explizit in der Gewalt, weil Gewalt klingt jetzt ein bisschen komisch, aber in der ersten Folge werden Geburten gezeigt und zum Beispiel auch, und da hat sich Kali fast übergeben, eine C-Section heißt bei uns, nicht C-Section meine ich gar nicht.
Kaiserschnitt,
so. Und ein Kaiserschnitt, da wird eine Bauchdecke aufgeschnitten und ein Baby rausgezogen, und da dachte ich auch so, krass. Also ist auch kein Effekt.
In welchem Film haben wir das gesehen letztens?
Weiß ich
nicht. In einem Film hat man genau das gesehen, aber es ist ein, zwei Jahre
her. Hier ist jetzt aber eine echte Operation, und auch die Geburten sind echt. Da wird vorher gewarnt mit einem extra, mit so einer Texttafel.
Du siehst dann richtig, wie das Kind da noch drin liegt und dann.
Ist relativ übel, muss ich sagen. Also ich dachte auch so, Hilfe. Also wenn es Effekte waren, waren sie sehr gut, aber meiner Ansicht nach, am Anfang weist eine Tafel darauf hin, dass hier Geburten gezeigt werden und Kaiserschnitte und dass die echt sind. Und das dachte ich so, was hat das da zu suchen? Gleich in der ersten Folge. Das stößt natürlich eine ganze Menge ab, aber das passt auch ein bisschen zu dem, was David Cronenberg früher auch immer versucht hat. Leute abzustoßen, ja, man siehe Die Fliege und einige andere Filme, und gleichzeitig dadurch zu faszinieren. Und das macht Dead Ringers gut, weshalb ich die Serie, ich hätte sie länger geguckt, als wir es letzten Endes getan haben. Wir sind nämlich dann auch wieder ausgestiegen, weil Carly und ich da so ein bisschen uneins darüber waren. Sie mochte Rachel Weisz überhaupt nicht. Ich liebe Rachel Weisz.
Welche Serie habt ihr denn zuletzt zusammen komplett durchgeschaut? Ich höre immer nur, was ihr abbrecht. Oder sagt so, oder habt ihr dann, oder führt das jedes Mal dazu, dass, wenn ihr beide nicht das liebt, dass ihr dann aufhört und der andere guckt nie weiter?
Nee, wir hatten jetzt ein paar Filme geschaut in letzter Zeit, die ihr nicht gefallen haben. Aber
ich meine extra Serien, ne? Weil das ist ja eine längere Akt dann. Habt ihr eine Serie überhaupt schon mal komplett zusammengeschaut?
Ja, jetzt wo du fragst, ist die einzige, die mir einfällt. Es gab auf jeden Fall mehrere seitdem. Aber die eine, die mir jetzt komplett einfällt, ist dieser The Terminal, glaube ich, hieß er gewesen mit Chris Pratt. Diese Serie, wo er... Ja,
aber letztes Jahr Amazon.
Genau. Ja. Da gab es hundertprozentig noch was anderes, aber das sind so die Sachen, die mir aufgefallen sind. Bei Serien habe ich eine kurze Lunte, genauso wie sie. Ich muss aber sagen, bei Dead Ringers wäre ich eher noch dabei geblieben, weil ich die Stimmung ganz gut finde. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, dass der originale Dead Ringers oder die Unzertrennlichen erzählt diese Geschichte in 90 Minuten und das macht er gut und kommt dann auch schon zu einem schönen Abschluss. Aber schon in der zweiten Folge merkst du bei Dead Ringers der Serie, das wirkt sehr gestreckt. Es gibt sehr, sehr lange Gespräche und diese Gespräche, die, und das ist mein größter Kritikpunkt, die wirken so irreal. Es gibt ganz viele Situationen, die gibt es so nicht. Die gibt es nur auf Drehbuchpapier, weil Menschen sich auf so eine Weise nicht miteinander unterhalten. Immer schlagfertig, immer on point. Es gibt keine Denkpausen. Ne? Ich habe an so eine Serien, die so hochwertig produziert sind und die vor allen Dingen eine Vorlage haben, die so hochwertig ist, da habe ich einen besonderen Anspruch. Und da finde ich, dann muss für mich das auch alles glaubwürdig wirken. Gerade wenn dann eine Rachel Weisz diese Szenen spielt, die natürlich diese schlagfertigen Argumente, die sprudeln aus ihr raus, das können nur die Top-Darsteller. Und doch hat man das Gefühl, das ist alles viel zu viel Theater und viel zu viel Schauspiel. Und das holt einen dann doch wieder raus. Und das ist so eine Sache. Die Länge, dass die Dialoge leider nicht, ne, ist ein bisschen zu drüber, aber die Thematik ist eigentlich nicht übel, weil diese beiden Geschwister, da wird dann ein sehr, sehr toxisches Zusammenspiel. Diese Unzertrennlichen sind nämlich vielleicht gar nicht so unzertrennlich. Und das hat Cronenberg auf eine wirklich perfide Spitze dann getrieben. Ob das die Serie auch tut, kann ich deshalb nicht sagen. Ich kann aber bestätigen, dass sie auf jeden Fall sehr gedehnt wirkt im Vergleich zum Original. Und das Fleisch, was dran gepackt wurde, wirkt nicht wie Fleisch, Entschuldigung, sondern eher wie Fett. Ne? So,
das sind sechs Folgen.
Sechs Folgen,
eine Stunde rum.
Genau. Und wir sind bei der dritten ausgestiegen, sodass ich da jetzt noch nicht ganz sicher sein kann. Aber wer den Originalen, die Unzertrennlichen kennt oder Rachel Weisz-Fan ist oder mal wieder so ein Psychodrama sehen möchte, weil es hat so Psycho-Thriller-Elemente, aber auch Drama und mit schon immer mal oder vielleicht immer mal einen Kaiserschnitt sehen wollte, der kann das tun in Dead Ringers.
So, wollen wir beim Tod bleiben?
Ja.
Na dann.
Also, als ich 12 war, Robert, ist mein kleiner Wellensittich Fritzi. Leider.
Kann drauf sitzen.
Leider, als ich draufgetreten bin,
das letzte Mal gechirpt.
Evil Dead würde ich jetzt ganz gern nochmal kurz ansprechen. Du hast ihn immer noch nicht gesehen.
Ich sehe ihn jetzt morgen Abend in einer Preview.
Sehr witzig fand ich übrigens letztes Mal, dass nachdem wir den Podcast aufgenommen hatten und du da ja dann erklärtest, dass du den ersten Evil Dead oder das Remake noch nicht gesehen hattest, mir dann selber einen Link geschickt hast von einer Kritik von wann?
Vor 2013.
Ja, als der Film rauskam, hast du eine gemacht. Nun muss ich sagen, ich wüsste wahrscheinlich auch nicht mehr, was ich vor 8 Jahren auf YouTube noch für Videos gemacht habe. Aber dass man gar nicht mehr weiß, dass jemand ihn gesehen hat, ist dann doch interessant.
Ja, mir haben ein paar Leute mich darauf hingewiesen, was soll ich machen?
Du hast ja auch nicht im Kopf. Du
weißt, nein.
Ja, okay. Ich wünsche dir trotzdem viel Spaß in Evil Dead Rise. Ich fand den toll. Da gibt es ein paar Sachen, die man kritisieren kann an dem Film. Unter anderem, dass er nochmal dasselbe macht. Gerade im Vergleich zum Remake. Das hat ja so ein düstereren, drastischeren Ton angesprochen. Das wird jetzt hier im Grunde kopiert. Sie haben so ein neues Setting in diesem Haus, ne, in der Großstadt und vorher dachte ich noch so, was ihm wohl Neues dazu einfällt, stellt sich raus, nichts. Das ist schon mal auch ein Problem. Dann ist Ash nicht dabei. Ich habe jetzt in meinen Kommentaren ganz viele gelesen, die geschrieben haben, ohne Ash, ohne mich. Was ich schade finde, weil ihr verpasst da wirklich ganz fantastische Filme. Ich muss sagen, ich finde es gut, dass sie sich abgesetzt haben, weil man sieht in der Serie Ash vs. Evil Dead, die hat das auch nur ein paar Folgen aufrechterhalten können, dieses Herumgestümper von Ashley Williams. Das ist so ein bisschen wie bei den Simpsons. Also ich finde, ab der dritten, vierten, fünften Staffel, zumindest ab einstellig,
jetzt einfach aufhören zu reden,
wurde Homer Simpson leider zu so einer Karikatur, mit der ich dann irgendwann nichts mehr anfangen konnte. Und es ist bei Ash zum Beispiel genauso gewesen. Und bei Evil Dead, diesem Remake, da hat es für mich jetzt mit diesem neuen Ton, nämlich immer draufzuhalten und nicht, ne, von Anfang an bis Ende Terror, das hat mir gefallen, das hat mir Spaß gemacht. Denn da kommt dieser Titel Evil Dead, das kommt dann richtig zum Tragen. Ne? Die sind böse
Rise.
Und sind tot und stehen jetzt aber auch auf, beziehungsweise sind in so einem Hochhaus drin. Und das blättert fantastisch, wie ich finde. Das macht Spaß, weil es halt keine Pausen macht. Ich finde, es ist gut genug gespielt von den Darstellern. Auch wenn so, ne, es geht hier um eine Familie, die dann wirklich besessen wird. Und ich finde, das löst ein anderes Trauma normalerweise aus. Ne? Die Mutter zerlegt sich und andere und die Kinder sagen dann, was ist mit Mutti los? Ne? Klar, in so einem Film, in dem es alles ein irres Tempo hat, gibt es auch nicht viel Platz, um dann zu trauern. Aber irgendwie sind die Reaktionen nicht so ganz so angemessen. Und die Logik wird so ein bisschen mit Füßen getreten. Ne? Man entdeckt dann das Buch des Todes, Necronomicon, entdeckt man dann in so einer Kammer, bei der ich mich frage, wo hat man die beim Bauen des Hauses übersehen? Und dann gibt es auch so Szenen, wo ich dachte, merken die Nachbarn eigentlich gar nicht, dass da auf dem Flur gerade Leute zerfetzt werden?
Aber das Genre vergibt das ja.
Ja, aber dieses Problem hattest du halt nicht, wenn du in der Cabin in the Woods warst.
Ja,
wenn du
so Haunted House-mäßig nirgendwo genau. Im Wald bist. Ja.
Das hattest du halt nicht. Und das, du merkst halt, sobald sie
aber
das Setting...
Aber ich schwöre dir, ich wohne in einem neu gebauten Haus und wenn ich da drin volle Musik aufdrehe, der Boden bebt und du bist einen Meter vom Haus weg, du hörst es nicht mehr.
Ja, aber wenn jemand vor deiner Haustür mit einer Shotgun erschossen wird, ich glaube,
Robert... War letztens und ich habe das nicht mehr morgens gehört.
Ja, vielleicht aber auch nur, weil du es nicht hören wolltest. Vielleicht magst du deine Nachbarn eigentlich
das
gar nicht
richtig,
so sehr, wie du immer glaubst.
Krass übrigens, wenn die Wölfe nachts schreien, jetzt zur Paarungszeit noch Reste, das klingt wie heulende Babys, die im Wald liegen. Das heißt, haben wir jedes Jahr so Februar, März noch bis April, wie heulende Babys, die manchmal im Wald liegen nachts. Das ist richtig.
Ist ja wie bei Blair Witch Project.
Beim ersten Mal war richtig gruselig, jetzt kennen wir es jedes Jahr so und da kann man schlafen, als wenn Baby oder kleine Kinder auch um Hilfe schreien. Das klingt richtig übel. Und das ist auch viel gruseliger als Blair Witch Project.
Ja, das ich gerade gar nicht weiterdenken.
Aus der Natur heraus, ja.
Ja, aber so, du merkst, sobald sie das Setting wechseln, kriegen sie mit der Story Probleme. Und die ist ja nun doch auch sehr nah an dem, was man schon hatte. Du hast ein paar Verweise auf die Vorgänger drin. Ich finde aber dieser Fanservice, nee, das haben wir in letzter Zeit zu häufig schon gehabt, das geht dann immer in diese Richtung, wo du merkst, da werden jetzt so Checkboxen oder so Triggerpunkte beim Fan aktiviert, wie, ne, ah, oh, guck mal da, jetzt hat sie gerade gesagt, was dieser eine Dämon in Teil 2 gesagt hat. Und ne, das finde ich ein bisschen zu wenig. Und trotzdem gebe ich 4 Sterne, weil das Ding ballert halt.
Du brauchst dich dafür auch gar nicht zu rechtfertigen. Du hast die ganze Zeit aber so davon geschwärmt, auch seit Wochen mir vor und jetzt sitzt du hier und es klingt so zu 70%, was alles nicht okay, so wie so eine Absicherung.
Wenn man jetzt nur diese Folge...
Um deine Angriffspunkte quasi einmal, damit du dessen bewusst bist.
Das waren Punkte, die ich... Also ich habe mir tatsächlich, weil ich das ja vor einem Monat gesehen habe, eine Liste geschrieben. Und da stehen alle diese Punkte drauf. Ich habe sie nur genannt, weil ich möchte, dass das auch alle wissen, was es für Dinge gibt. Okay. Und versuche das dann insofern einzuordnen, das hatte ich bei John Wick ja auch gemacht, bei dem ich auch sage, boah, eigentlich finde ich die Story super dämlich und den Charakter auch mittlerweile völlig unglaubwürdig, aber die Action. Ne? Und wenn solche Punkte sind, King of the Monsters zum Beispiel, ist, wo diese Tage ein neuer Godzilla vs. Kong-Film wurde angekündigt. Mhm. Wie heißt der? Hast du das dir gemerkt?
Nö.
Okay. Ja, wir beide sind gut.
Ist ja nicht so, als wären wir nicht da wahrscheinlich immer noch filmkritisch unterwegs und es kommt doch alles auf uns zu.
Und King of the Monsters war auch so ein Film. Verstehe ich total, wenn man den nicht gut findet, aber ich habe den geliebt. So, und das gibt manchmal solche Filme und Evil Dead Rise ist so einer. Ich habe jetzt aber von vielen
Fantasy-Filmen gehört. Ja, aber im Zuge von Scream ist es dann krass, ne? Also ich meine, irgendwo muss man sich doch auch gefallen lassen und sagen, okay, wenn du jetzt hier diesen Fanservice, weil es genau dich trifft, so, das klar geht, dann gibt es eben die Scream-Fans, die halt dann da auch sagen, das sind meine Checks.
Das sage ich auch in meiner Kritik. Es macht einen großen Unterschied, ob du einfach nur sagst, so der Film funktioniert nicht und dann hast du aber Fanservice drin oder, und das ist bei Evil Dead Rise, muss ich das insbesondere hervorheben, in den Kerndisziplinen. Und was will ich von einem Horrorfilm? Dass er mich erschreckt, dass er, wenn du Glück hast, ein bisschen wertig aussieht, dass die Darsteller gut genug spielen, dass die Effekte ballern. Und dass das Tempo funktioniert ohne großartige Logiklöcher. Mhm. Da, so 2, 3 paar Sachen sind dabei, aber in diesen Kerndisziplinen funktioniert ja dieser Film. Scream funktioniert für mich nicht. Das ist nicht gruselig. Diese Formel habe ich 20.000 Mal gesehen. Das muss ich sagen, bei Evil Dead Rise ist zum Beispiel diese Form von purem Terror bis zum Schluss, aber auf eine spaßige Art und Weise, weil diese Effekte eben so überzogen sind. Nenn mir eine weitere Serie, eine weitere Horrorserie.
Ich gucke morgen diesen Film und ich bin wirklich gespannt drauf. Und ich fahre aller Voraussicht nach danach mit dem Fahrrad durch den komplett dunklen Wald.
Und hörst Babys schreien.
Und ich habe ungefähr eine reine Waldstrecke von 20 Minuten, wo ich nur durch den dunklen Wald fahre mit der Lampe des Fahrrads. Ich habe keine Ahnung, wie gut diese Idee ist.
Dann sag auf jeden Fall nicht, Kanda. Inacto.
Ich kann das immer wechseln mit Candyman.
Das ist ja kein Spiegel da.
Doch, ich mache das mit Handy kurz, Kamera auf.
Aber ja, um das zu Ende zu führen, das ist ein Film, der funktioniert für mich. Und dadurch sind diese Fanverweise eigentlich noch ein Bonus. Das größere Problem ist eher, dass sie das, was das Remake aus 2013 gemacht hat, einfach jetzt nochmal machen. Und zwar in einem neuen Setting mit neuen Charakteren. Aber beides bringt dem Film nichts Neues. Ich fühlte mich, als hätte ich gerade einen längeren Appendix zu Evil Dead 2013 gesehen. Aber ehrlich gesagt fand ich den so fantastisch, so brillant. Ist für mich einer der besten Horrorfilme aller Zeiten. Und mehr davon... Geil. Ein drittes Mal, aber glaube ich, wäre das nichts für mich.
Ich bin sehr gespannt, weil nächste Woche werden wir dann über Beau is Afraid reden, ob wir dann vielleicht gleich den nächsten krassen Horrorfilm da haben oder
ist ja kein Horrorfilm.
Nicht? Ari Aster ist kein Horrorfilm, ist ein Drama oder was?
Ist so, er nennt es Nightmare Comedy.
Nightmare Comedy. Ich habe mich gar nicht damit auseinandergesetzt, habe auch keinen Trailer gesehen, bin ganz gespannt, ihn mir dann anzuschauen.
Kriegt keine guten Kritiken. Oder
beziehungsweise. Kann man das jetzt einfach mal lassen? Ich gucke mir keinen Trailer an und du schickst mir voraus, wie der Kritikenspiegel ist? Was ist denn das für eine.
Hast du doch vorhin bei Guardians of the Galaxy auch gemacht.
Bei jedem Marvel-Film, seit ersten Film kommen immer super Spitzenkritiken als erstes raus. Das ist ungefähr so, wie dass die Sonne morgen wieder aufgeht.
Aber da, dann die Frage, warum, was macht, also das ist ja genau eine Sache, die du in den Kommentaren bei YouTube immer hast, wo Leute dann sagen, wenn dein Gesicht auf dem Thumbnail nach unten zeigt, kann ich den Film nicht mehr genießen. Ja. Warum ist meine Frage dann? Und warum kannst du jetzt plötzlich einen Film nicht mehr genießen, wo ich sage, die Kritiken sind nicht so gut?
Das hattest du neulich im Kino schon mal gemacht. Ich will bei Ari Aster, weil Hereditary so ganz anders war und Midsommar dann wieder so ganz anders, mich extrem darauf, also versuche gar nichts an mich ranzulassen.
Aber ich habe jetzt nur weitergegeben,
wenn du mir was sagst, David, hat es nun mal eine Wirkung. Das ist der Nachteil einer Freundschaft. Du musst jetzt mit leben.
Ja, aber es ist ja eine Information, die ich dir gebe.
Nein, du hast einen Punkt mit dem, was du sagst. Und ich war jetzt gerade in der Laune zu sagen, ich möchte nichts darüber wissen. So mit einem Augenzwinkern. Ich werde dir
auch
jetzt
seltsam als Filmkritiker.
Wer
ist so?
Also, vorneweg, das ist doch legitim, wenn ich sage, ich will vorneweg. Ich will erst mal gucken. Und das habe ich schon oft gesagt, dass ich gerne versuche, den Film zu gucken und erst danach so die Hintergründe recherchiere als vorneweg. Okay. Dass wir das genau unterschiedlich machen. Haben wir schon mal drüber geredet. Das ist jetzt gar nicht so neu. Aber gut, bin ich halt wohl kein richtiger Filmkritiker.
Nee, ich finde das einfach seltsam, zu sagen, ich liebe Film, aber dann liebt man Film immer erst dann, wenn man eine Kritik auf YouTube damit machen kann. Das verstehe ich nicht.
Nee, nicht zwangsläufig. Das ist ja unterschiedlich. Also gerade bei Ari Aster würde ich, oder angenommen hier Quentin Tarantinos neuer Film. Durch die Filmnews weiß ich ja dann leider so ein bisschen, worum es geht. Ne? Er ist so groß, er ist so relevant, sodass man schon, ich automatisch auch gezwungen bin beruflich, sehr früh viel darüber Dinge zu erfahren. Und das ist bei den allermeisten Filmen so. Aber so einer wie Ari Aster, der ist dann so weit unter dem Radar, dass da nicht so die ganz großen Nachrichten die ganze Zeit gedroppt werden und ich dann die Chance gerne mal nutzen möchte, wie ist es denn mal über was gar nichts zu wissen? Mhm. So, und das ist halt ganz selten mal noch der Fall, dadurch, dass wir uns ja ständig damit auseinandersetzen. Deswegen ist das so eine kleine Perle, wo ich mich einfach darauf freue und hoffe, dass das jetzt kein Müllfilm ist. Ist doch überhaupt nicht so, dass das bei mir standardmäßig so wäre. So früh, ich meine, wir haben jetzt am Anfang schon ein bisschen darüber geredet, wie die CinemaCon eröffnet wurde, mit welchen Zitaten, und ich hatte mir jetzt ein bisschen das Programm angeschaut. Ich informiere mich ja schon. Also das ist jetzt nicht so, dass ich per se das nicht möchte, aber ich habe halt mal Phasen. Manchmal möchte ich einen Film wirken lassen und manchmal informiere ich mich vorher. Auch da bin ich gerade in diesem Strukturding. Das ist gerade so irgendwie mein Thema. Warum muss ich alles immer auf die eine oder die andere Art und Weise machen? Da versuche ich gerade ein bisschen mit zu spielen und zu gucken, ob mir das nicht gut tut. Weiß ich auch nicht. Okay. Finde ich jetzt weder gut noch schlecht. Also du kannst es jetzt gut oder schlecht finden, ist auch okay. Aber weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll dann.
Musste gar nichts. Wo wollten wir als nächstes hinkommen?
Zu Ghosted.
Ghosted.
Apropos Gender Swap wollte ich nehmen, die Brücke, weil du vorhin Gender Swap gesagt hast. Aber das ist schon lange her, bei der Serie, bei Dead Ringers.
Ja, Gender Swap, wie kommst du da auf Ghosted?
Bei Ghosted geht es darum, dass wie so oft in diesem Filmgenre ein Paar sich kennenlernt, dann stellt sich raus, als der eine den anderen wiedersehen will, dass die andere Person ein Geheimagent ist.
Ja.
Aber in diesem Fall ist es eine Geheimagentin. Normalerweise wird die Frau dann öfter in diese Männergeschichte reingezogen und dann ist es immer der beinharte Typ, der die Welt rettet. Aber hier ist es halt die eiskalte Agentin, die versucht, die Welt zu retten, gespielt von Ana de Armas und an ihrer Seite dann Chris Evans. Und das ist ja erstmal nicht uninteressant. Regie von Dexter Fletcher, der Rocketman gemacht hat, Eddie the Eagle gemacht hat. Du liebst The Offer. Ich muss unbedingt die Serie noch schauen.
Ich mag.
Du magst. Viele Leute schreiben mir, dass sie The Offer lieben. Auf Paramount Plus von der Serie hat er auch 2 Folgen inszeniert. Da denkt man sich doch, das ist doch gar keine so schlechte Kombination, dass da vielleicht was Spannendes bei rauskommt. Und dann noch bei Apple TV Plus, die ja eigentlich zumindest seriell einen relativ starken qualitativen Standard haben. Bei den Filmen müssen sie es noch zeigen. Und ja, es hat Cole und Sadie. Die lernen sich kennen an einem Blumenstand, flirten so ein bisschen rum, streiten eigentlich, aber daraus entspringt so ein Flirt. Die haben eine gemeinsame Nacht, aus dem Kaffee wird ein Drink, aus dem Drink wird eine Karaoke-Bar und er ist dann wie verzaubert und dann finde ich so, also es beginnt wie so eine sehr überbelichtete, aber doch ein bisschen höherwertige Rom-Com, wie ich finde, alles sehr seicht und charmant gehalten und dann beschließt er aber, nachdem sie sich nicht meldet und ihm ghostet, das wird hier als romantisch verklärt, ich finde aber, das ist Stalking, nach London hinterher zu reisen und sie zu überraschen. Nee, Mann, das ist Stalking, Alter. Wenn du dein Land verlässt, um in einem anderen Land jemanden, mit dem du einen Abend verbracht hast, hinterherfliegst und dann feststellst, okay, die ist Geheimagentin, dann ist das Stalking. Und ab diesem Punkt ist es die vorhersehbarste Geschichte, die man im Grunde erleben kann. Fish out of water, er wird in diese Agentenwelt reingezogen, er wird dann nachher für einen Handlanger gehalten. Adrian Brody als extrem einseitiger, eindimensionaler Gegenspieler, dann noch ein paar Gastauftritte, wo du merkst, hier wollen sie auch noch ein bisschen desperate versuchen, diesen Film aufzuwerten mit Namen und Gesichtern. Aber im Grunde eine ganz, für mich zumindest, vorhersehbare und langweilige Geschichte, wo ich das Gefühl hatte, was kann der Grund dafür gewesen sein, dass sie das alle so mitgemacht haben? Und das riecht für mich einfach nur nach Geld, muss ich sagen, bei Ghosted.
Ich hatte in meiner Kritik überlegt, ob ich überhaupt was zu dem Film sagen kann, weil das so ein generischer, banaler Blödsinn ist, dass ich eher Vergleiche gezogen habe von Dingen, die mehr Chemie haben als Ana de Armas und Chris Evans. Es kam mir so vor, als wenn der erste und der letzte Planet im Sonnensystem näher irgendwie oder größere Harmonie miteinander haben als diese beiden.
Es war wirklich, sie drehen sich immerhin um das Gleiche.
Ja, also wirklich ganz, ganz furchtbar. Und ich habe auch das Gefühl, ne, selbst die Scheidung von deinem Ex ist romantischer als dieser Film. Die ersten 20 Minuten sind daher vergeudet. Die gucken sich an und ich habe das Gefühl gehabt, beide blicken völlig ins Leere. Also du wirst nie, also gar nicht, zu keinem einzigen Zeitpunkt wird einem da eine echte Verbindung verkauft. Es gibt dann, sie rollen sich dann so unter Bettlaken, so angeleuchtet von der Sonne und dann werden die Hände ineinander verschlungen. Es kam mir vor wie in so einem ganz miesen Softsex-Ding, aber gemischt.
Das finde ich schon noch am besten an dem Film, muss ich sagen.
Mit einer Bitburger, wie heißt das?
Bitburger.
Bitburger Bier, Werbung. Also es war schlimm. Es war ganz schlimm und dann fängt der Film ja eigentlich erst an, weil dann eben Agentendingsbums draus wird und dann kommen dann halt noch Actionsequenzen vorm Greenscreen dazu, weiß ich nicht.
Ist das nicht ziemlich genau das gleiche wie Night and Day damals mit Cameron Diaz und Tom Cruise?
So? Das habe ich mehrfach gelesen. Den Vergleich kann ich gar nicht nachvollziehen.
Sie war doch auch dann so in seiner Agentenwelt drin, so, das ist doch so ein ganz ähnlicher Plot, glaube ich.
Ja, also die Grundzüge sind da und das ist auch ein Gender-Swap dann im Grunde, weil sie da die Rollen dann getauscht haben. Aber da sind dann einzelne Details der Handlung nochmal anders. Aber ja, eine neue Idee ist es nicht, aber es ist wirklich genau die Sorte Film, die hat man 1 Milliarde Mal gesehen. Sowohl, also selbst wenn man den Agentenkram jetzt weglassen würde, dann die Art und Weise, wie sie sich kennenlernen und wie sie dann sofort auf ein Date gehen und das ist alles so schlecht und ich bin mir nicht sicher, ob es daran liegt, dass Ana de Armas und Chris Evans darstellerisch einfach irre beschränkt sind. Also ich finde, Ana de Armas entwickelt sich jetzt auch gerade mit eifrigem Schritt zur neuen Gal Gadot und Chris Evans bis auf Snowpiercer und vielleicht noch...
Mochte Gifted eigentlich noch, Begabt.
Nee, ich mochte noch einen anderen von ihm, fällt mir nur gerade nicht ein.
Mochtest du den ersten
Sunshine mochte ich noch mit ihm, wobei er da eigentlich nur Teil eines Ensembles ist, aber da hat er dann Momente, dafür gefällt er mir ganz gut, aber ansonsten ist der, wenn du mal Captain America aus der Gleichung rausnimmst, der hat schon ganz schön krass viel Müll gemacht, so, und darin hat er nie wirklich brilliert und das tut er jetzt, seit er Captain America nicht mehr ist, es weiterhin nicht. Es ist halt so eine Komödie, die gerade auch, weil er so blass ist in diesem Film, aber ich finde ihn häufig so blass, oh, das weiß ich nicht, weil er dann auch jetzt die Damsel in Distress ist, nur halt gegenderswappt, wirkt er dann wie so ein aufgescheuchtes Huhn und das ohne Charakter und dann aber Ana de Armas auch noch ohne Charakter.
Adrian Brody.
Adrian Brody, der kommt ins Bild und ich dachte so, boah, er darf mal so einen richtig coolen Bösewicht spielen. Mal sehen, was er mit der Rolle macht, weil ich mich auch freute, Adrian Brody wiederzusehen und er macht halt gar nichts, weil er halt einfach so diese 3-4 Szenen hat, wo er dann seinen Text aufsagt, dabei so ein bisschen so guckt und auch so ein bisschen die Stimme verkneift und dann ist aber auch schon wieder vorbei. Und dann ist der Film vorbei und das ist so krasse Zeitverschwendung. Das ist halt Content, der halt ein bisschen schön gefilmt ist. Es gibt diese Gastauftritte, von denen du gesprochen hast. Und,
die ich in meiner Kritik auch in der amtlichen nenne, alle.
Ja, ich habe es extra nicht gemacht, so, weil das ist vielleicht noch die größte Überraschung des Films.
Was ist denn das Wort für desperate? Ich habe es gerade schon gesagt, so verzweifelt wirkt, diese Leute dort einzustreuen, so nach dem Motto, und dann hat der noch zum Hörer gegriffen und gesorgt, dass die jetzt auch noch da mal vorbeischauen. Ja,
Chris Evans hat seine Freunde angerufen, ich habe aber nicht gesagt, wen.
Ja, okay. Aber auf jeden Fall denke ich dann so, ja, mich zum Beispiel. Auf jeden Fall dachte ich, nee, warum? Also das wirkt dann nochmal so richtig an, also das ist auch noch ein Indiz dafür, dass es um Geld geht, ne, finde ich. Wenn diese Figuren, die dann auch nochmal kurz auftauchen, so gar keine, und vor allem, was sie dann damit machen, habe ich gerade erst im Murder Mystery 2 gesehen, ne, so ein Vehikel von wegen, der bringt den um, der bringt den um, der bringt dann den um und dann schließt sich so ein Kreis. Das habe ich gerade erst auf Netflix in noch alberner gesehen vor 2 Wochen.
Ja, also kann man sich klemmen, muss ich sagen. Ich habe dem noch 2 Punkte gegeben, weil
das ist viel für dich.
Ja, ich habe den aber geschaut und dachte so, dem kann man fast gar nicht böse sein. So plätschert der durch, weil der, wenn man das in den 90ern rausgebracht hätte und direct to VHS oder DVD veröffentlicht hätte, dann hätte man gesagt, ja, ja, ja. Und wenn das wahrscheinlich dann von Cameron Diaz und Tom Cruise gespielt worden wäre, hätte man gesagt, ja, 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 nicht schlecht. So, aber heute ist das halt nichts mehr und deswegen noch so Verlegenheits-2 Punkte.
Aber weißt du was, David?
Ja.
Die Rolle von Ana de Armas.
Ja.
Die hätte ursprünglich, aber dann gab es mal wieder Schedule Problems.
Ja.
Scarlett Johansson gespielt.
Mhm.
Und da habe ich mich gefragt.
Ja.
War das jetzt das erste Mal in der Geschichte des Films, dass jemand anders eigentlich eine Rolle spielen sollte?
Ja.
Die dann, okay. Dann
und damit
sind wir am Ende dieser Folge.
Ja, ja, ich habe mich das auch gefragt, beziehungsweise man kennt ja so ein paar Fälle, sodass ich dachte, ich gehe mal mit euch so vielleicht so 10 persönlich.
Es gibt wirklich Hunderte. Ja.
Aber eine Person, die, da haben wir in dem Prozess schon zusammengearbeitet, als sie ausgetauscht wurde, nämlich Kevin Spacey bei All the Money in the World.
Christopher Plummer.
Genau, ein sehr spezieller Fall gewesen, von denen ich hier so ein paar habe, bei denen zum Teil schon wirklich eine Zeit lang gedreht wurde. Manchmal hat man das so, komme ich gleich dazu, bei Zurück in die Zukunft zum Beispiel, haben sie so in der ersten, zweiten Woche gemerkt, der Schauspieler.
Apocalypse Now,
komme ich auch gleich noch dazu. Aber ja. kann ich ja mal nennen. Bei Zurück in die Zukunft war es Eric Stoltz, der gecastet wurde, weil, Michael J. Fox konnte nicht. Der war noch.
Da kommt übrigens diese super interessante Doku raus,
ne? Ja, bei Apple TV, glaube ich.
Apple TV Plus, I'm Still Here oder so weiter.
I'm Still Me.
Eine Sekunde, ich habe es mir notiert. Still a Michael J. Fox Movie, ab dem 12. Mai auf Apple TV Plus schon mal.
Will ich mir auch auf jeden Fall angucken. Der war noch in die Serie Familienbande involviert und konnte nicht. Die haben den nicht aus dem Vertrag gelassen. Also haben sie die zweite Wahl, Eric Stoltz, geholt. Und der war dann einmal, der hat dieses komödiantische Talent nicht gehabt. Ne? Michael J. Fox hat ja so eine ganz spezielle Art und Weise und die hat dem Film dann, nachdem sie dann doch bekommen haben, irgendwie geholfen. Sehr ähnlich, du hast es gerade genannt, Apocalypse Now, eigentlich Harvey Keitel war gebuckt für den Film, aber auch nur deshalb, weil er Steve McQueen nicht konnte und dann Martin Sheen, den er dann als zweite Wahl haben wollte, Francis Ford Coppola, der konnte auch nicht. Also haben sie Harvey Keitel genommen und der hat auch schon gedreht. Es gibt in Apocalypse Now sogar noch wohl eine Szene, laut dem Cutter, da sieht man zumindest den Rücken von Harvey Keitel. Und dann haben sie ihn aber eben ersetzt, weil die haben sich wohl die ganze Zeit in die Haare bekommen. Also, und mittlerweile ist es auch so, es gibt noch Interviews aus dem letzten Jahr, wo Harvey Keitel sich beschwert, dass über Jahre, über Jahrzehnte jetzt Bücher rausgekommen sind, Dokumentationen, in denen immer wieder erzählt wird, dass er zum Beispiel Angst vor dem Dschungel gehabt hätte und deswegen nicht bleiben wollte. Und er sagt, das ist absoluter Blödsinn. Ich war beim Militär, ich habe 2 Monate im Dschungel verbracht. Das kann ja nun wirklich nicht der Grund gewesen sein. Also bis heute streiten sie sich darum, warum ist eigentlich Harvey Keitel nicht mehr dabei. Ich nehme an, das ist so dieses Creative Differences und Francis Ford Coppola galt halt damals als jemand, der die Leute vom Set geworfen hat.
Ja, und Apocalypse Now hat ja endlose Probleme. Also das mit, alles mit Al Pacino, der dann viel zu dick war für den Dreh und so.
Al Pacino,
Marlon Brando, Entschuldigung.
Aber viel zu dick für den Dreh ist ein anderes Stichwort. Ist nämlich eine Sache, die ich nicht wusste. Hast du gewusst, dass in dem Peter Jackson-Film In meinem Himmel, The Lovely Bones hieß er im Original.
Ja. Stanley Tucci und...
Genau.
Und Saoirse Ronan?
Saoirse Ronan, Jonas, ne? Genau. Und der Vater gespielt von...
Wohin?
Mark Wahlberg. Mark Wahlberg spielt den.
Ist das Hugh Jackman war was anderes dann? Oder
ja.
Okay, entschuldige.
Der Vater von Saoirse Ronan, in dem Fall Mark Wahlberg, sollte aber eigentlich Ryan Gosling werden. Peter Jackson hatte Ryan Gosling 2006 gecastet. Ich hatte dann so überlegt, welche Rollen hatte der? Hatte Ryan Gosling schon einen Namen? Ich glaube, 2006 war der noch niemand. Ich glaube, La La Land war...
The Notebook, ist der nicht schon? Also
oder mein, Blue Valentine kann zu der Zeit gewesen sein?
Nee, ich würde
sagen... Lars und die Frauen vielleicht?
Was ist denn mit Love, Sex and... Nee, nicht Love, Sex and Drugs. Das mit Emma Stone?
Ja, ich glaube, der war später.
Okay.
Ich glaube, der war später. Aber auf jeden Fall war das so in diesem Punkt, da war die Karriere gerade am Durchstarten und Ryan Gosling hat ist gefeuert worden vom Set. Und zwar, weil er hatte sich mit Peter Jackson darauf geeinigt, die Rolle zu spielen, ist dann aber in der Pre-Production-Phase, während sich Peter Jackson und die anderen zurückgezogen haben, um die Planung voranschreiten zu lassen, hat er sich 60 Pfund angefressen, also 30 Kilo. Er hat zum Teil flüssige Eiscreme getrunken.
Einfach so,
doch für die Rolle. Peter Jackson und er hatten halt darüber gesprochen und Ryan Gosling wollte wohl ursprünglich die Rolle ablehnen. Er meinte, er sieht sich nicht als Vater. Man muss sagen, er sieht ja selbst jetzt in gehobenerem Alter
immer noch wie ein Model aus.
Wie so ein junger Boy, ey, der spielt jetzt Ken im Barbie-Film. Ja. Der sieht halt wirklich nicht seinem Alter angemessen aus und er fühlte sich offenbar für so eine Vaterrolle, gerade in so einem recht schwermütigen Film wie In meinem Himmel, da fühlte er sich wohl nicht dem Ganzen gewachsen. Und deswegen beschloss er, sich optisch zu transformieren und 30 Kilo zuzunehmen, weil er dann diese Vaterrolle ausfüllen konnte, hat aber Peter Jackson davon nichts erzählt. Kommt zum Set und steht dann da wirklich als Wuchtbrumme und Peter Jackson sagt so, nee, das geht nicht. Das war nicht abgemacht. Und dann hat er ihn gefeuert und es gibt einen netten Satz in einem Interview, da sagt Ryan Gosling dann, ja, now I was fat and homeless, beziehungsweise unemployed. Und Mark Wahlberg, Fitnessguru, hat dann in dem Fall die Rolle bekommen, fand ich sehr interessant.
Der immer morgens um 4 dasteht nach dem Beten in seinem Fitnessstudio unten im Haus.
Wir hatten gerade Scarlett Johansson und so eine Sache, auch die wusste ich nicht. Ich habe Hör ja immer noch nicht gesehen. Und ursprünglich, oder beziehungsweise wir wissen, Scarlett Johansson spricht diese AI-Stimme in dem Film, mit der sich...
OS. Operating System ist keine künstliche OS. Intelligenz, das ist ein Betriebssystem.
Okay.
Nur ums.
Aber sie muss ja eigentlich, muss sie nicht lernen?
Na, sie kann interagieren, aber ich glaube, sie stellt sich sogar als Operating System vor.
Okay. Ja, die redet mit Joaquin Phoenix, stellt sich aber heraus, das habe ich auch nicht gewusst, dass eigentlich Samantha Morton diese Rolle gespielt hat oder die Stimme geliehen hat und ist sogar am Set gewesen. Samantha Morton kennt man unter anderem aus Minority Report, die war in She Said. In The Walking Dead hat sie mitgespielt. Eine wirklich gute Schauspielerin, die jetzt auch wieder ein bisschen häufiger auftaucht auf der Leinwand. Die wurde dann im Post-Production-Prozess plötzlich ausgetauscht. Der Regisseur Spike Jonze meinte, dass er hätte wohl gemerkt, das passt nicht so ganz. Sie hat aber hinterher in Interviews immer wieder gesagt, so, sie findet das einfach krass, was sie mit ihr gemacht haben, weil sie hat nicht nur die Stimme dieser KI geliehen, sondern sie war am Set. Das heißt, damit Joaquin Phoenix mit einer Person spielen kann und nicht ins Nichts gegen so ein Apparat spielt, ist sie da gewesen. Und sie hat hinterher den Machern vorgeworfen, dass sie nur ans Set gelockt wurde, um quasi die schwierige Arbeit, nämlich dieses am Set rumsitzen, verrichten muss und dann hinterher einfach ihre Stimme ersetzt wird durch jemanden mit einem High Profile, weil muss man sagen, von Samantha Morton auf Scarlett Johansson, der Sprung ist schon sehr interessant, muss man sagen, weil der geht einige Gehaltsklassen zu weit nach oben. Das ist
aber sehr eklig.
Und also ich weiß nicht, ob sie damit recht hat, aber der Vorwurf ist nicht von der Hand zu weisen. Der hat zumindest in der Theorie Hand und Fuß. Weshalb, ja, Samantha Morton meint so, wenn sie den Film, den kann sie natürlich nicht mehr gucken, weil sie dann eine schlechte Verbindung mit hat, aber wenn sie ihn gucken würde, würde sie, glaube ich, trotzdem spüren, dass Joaquin Phoenix mit ihr actet. Ja, man weiß es nur nicht. Und das ist irgendwie, ist wie so eine Hausarbeit, die einem weggenommen wird und wo dann der Name des anderen Schülers draufgeschrieben wird.
Das ist wirklich übel.
Ich habe noch eine Sache, die ich auch interessant fand, nämlich in Panic Room haben sich
Deiner geliebten Kristen Stewart.
Kristen Stewart und Jodie Foster eigentlich, aber am Set haben sich kennengelernt, ursprünglich Kristen Stewart.
Panic und Room.
Und genau, Nicole Kidman, die haben irgendwie in so einem Interview voreinander gesessen. Ich glaube, das war wahrscheinlich bei Variety. Da setzen die immer Actors on Actors, die dann voreinander sitzen und sich unterhalten. Kristen Stewart hatte da auch mal eine Folge mit Shia LaBeouf gemacht, die ich nur sehr empfehlen kann.
Ich sitze mal wieder, weil die beide so ihre Comfort-Zone
sind. Wenn du Psychologie studierst, schau dir diese Folge an. Das ist wie ein Feuerwerk. Da kannst du zugucken, wie die ganzen Triggerkorken knallen. Auf jeden Fall, die haben auch so zusammengesessen und sich darüber unterhalten, wie sie sich bei ihrem einem ihrer ersten Filme kennengelernt haben, nämlich Panic Room. Und da dachte ich so, hä? Die haben mal zusammengespielt? Und ja, tatsächlich, nach Moulin Rouge hatte David Fincher Nicole Kidman ranholen wollen und wollte eigentlich auch aus Panic Room oder der Figur, der Frauenrolle, eigentlich eher so eine Diva machen.
Ja.
So ein bisschen angelehnt so an Nicole Kidman, die dann vielleicht, ich hätte mir vorstellen können, dass sie dann Theater- oder Schauspielerin sein sollte. Und dann hat sich Nicole Kidman allerdings am Set von Moulin Rouge das Knie verletzt. Und zwar so sehr, dass sie noch Monate damit zu tun hatte. Und am Set von Panic Room, wo sie dann schon 2 Wochen gedreht haben, ist ihnen dann aufgefallen, dass wenn sie rennen muss, sich hinstürzen muss, ist ja eine relativ physische Rolle, dann schmerzt das Knie so sehr, dass sie nicht weiterdrehen kann. Und deswegen wurde wirklich in kürzester Zeit das Drehbuch umgeschrieben, damit die Figur auf Jodie Fosters Persönlichkeit und Persona angepasst wird. Und die wurde gerecastet.
Aber auch wahnsinnig frustrierend für alle Beteiligten.
Ja,
ob du jetzt
total.
Autor bist oder Regisseur, der eine Vision hat, schmeißt alles durcheinander.
Ja.
Das ist unangenehm.
Ich glaube, so war, das waren so die interessantesten.
Ja, so ein paar Beispiele. Es gibt natürlich viele große Beispiele. Nee, jeder wird jetzt sagen, Tom Cruise sollte mal Iron Man spielen, Nicolas Cage war schon im Kostüm von Superman,
ja.
Madonna sollte mal statt Kate Winslet auf der Titanic stehen.
Es gibt
diese
auch so Fälle, wo Leute dann, es haben ganz viele die Rolle gewechselt. Edward Norton wurde gefeuert nach Hulk. Terrence Howard, der ja ursprünglich den
durch Don Cheadle, du meinst den Marvel.
Stahlmann.
Der heißt
Mr. Rakete.
Der General halt in MCU.
Ja, wie heißt das?
Der
General.
Tony Starks bester Freund ist.
Nee, der wird schon
der. Der nennt ihn immer Howie? Nee, der nennt nicht Howie. Ich könnte es jetzt googeln.
Iron schießt mich. Nee. Ich weiß auch nicht mehr. Mann, warum fällt mir
War Machine.
War Machine.
War Machine.
Ey. Mr. Roboter ist doch fast, oder was habe ich gesagt? Ja, das sind so Rollen, ne, wo dann der Terrence Howard ist wirklich auch ein bisschen tragisch. Der hat sich da sehr überschätzt gehabt, weil er eigentlich ein guter Schauspieler ist. Ich glaube, in L.A. Crash hatte der mitgespielt und dann hat er so eine Serie gehabt, in der es um Musik ging. Und dann dachte der plötzlich, er ist the King of the World und hat dann wohl genauso viel Millionen verlangt wie Robert Downey Jr. Und dann hat Marvel gesagt...
Ist das nicht auch der Grund, warum Cuba Gooding Jr. dann irgendwann, da weiß ich nicht mehr, über dem die Geschichte...
Ich weiß es auch nicht. Es gibt tausende davon. Es gibt wirklich, also ich glaube, jeder Schauspieler, der mal was war und jetzt niemand mehr ist, der hat eine dieser Geschichten zu erzählen. Weil ich glaube, du brauchst in Hollywood nur einmal der falschen Person auf den Schlips treten und dann bist du raus.
Das ist halt die wirklich Mächtigen verdienen nicht unbedingt die große Kohle, sitzen aber in den Strüppen und entscheiden. Und wenn die dich erstmal auf eine Liste packen, dann...
Schau dir Megan Fox an, ne? Hat ja angeblich Michael Bay als Hitler bezeichnet. Der behauptet ja heute, dass es daran nicht gelegen habe, aber sie hat sich auf jeden Fall mit dem Falschen angelegt, nämlich mit Steven Spielberg. Der hat diese Kündigung nämlich angeblich veranlasst. Und wenn Steven Spielberg dich nicht in Hollywood haben will, dann hast du wirklich, glaube ich, echt ein Problem.
Bist du auch mit Mads Mikkelsen, hat ja die Geschichte mal erzählt, mit Jerry Bruckheimer, der zweimal am Set war und der dachte, er ist der Kameramann.
Ja.
Und das auch dann 2 Tage hintereinander nicht gerafft hat. Da gibt es viele, viele Beispiele, mit wem man spannend wird sein, wie das mit Dwayne Johnson in den nächsten Jahren weitergeht. Ob er diesen Status behalten kann oder ob diese DC-Nummer ihn jetzt nachhaltig auf den Fuß fallen wird. Schauen wir mal. Das reicht für heute. Wir waren da schon wieder eine ganze Weile zusammen, liebe Leute. Wir hoffen, ihr hattet Spaß.
Nächste Woche haben wir Guardians of the Galaxy 3.
Guardians, wir haben Beau is Afraid, wir haben Dinge.
Dinge.
Dinge. Wir haben Dinge. Irgendwas ist immer. Vielleicht reden wir über die CinemaCon und was da Spannendes die Tage passiert. Ne? Es kommt bestimmt
Wendy und Pan.
Peter Pan und Wendy.
Ja, so rum.
Ja, vielleicht Citadel. Wir gucken mal.
Wir schauen mal.
Auf jeden Fall bleibt uns treu. Weil wenn nicht, dann...
Seid ihr Fremdgänger?
So.
Innen.
Innen, so. Habt noch eine gute Zeit. Tschüss. Danke fürs Zuhören. Tschüss.
Deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.